Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Hatten wir das nicht schon mal?
Vor 2 Wochen, oder?
Ja, vor 2 Wochen haben wir genauso angefangen. Da war nämlich auch ACTA-Demo am Tag zuvor. Und gestern war auch ACTA-Demo. Und ihr hört Radio Free FM und ihr hört Def Radio von eurem Chaos Computer Club Ulm. Wie Fabiano uns schon so nett angekündigt hat. Ja, wir waren letzte Woche auch in der Plattform. Gibt zu nachhören auf www.freefm.de, kann man die Plattform runterladen. Vom Mittwoch, da waren Jürgen und ich hier zu Gast und haben ein bisschen was über uns erzählt, über den Chaos Computer Club Ulm. Und heute wollen wir ein bisschen mehr über uns erzählen, aber erstmal wollen wir nochmal erzählen, was da gestern eigentlich los war. Also gestern war wieder große Demo in Ulm. Es waren nicht ganz so viele Leute da wie vor 2 Wochen.
Vor 2 Wochen waren es vielleicht, also auf jeden Fall über 1000 Leute und gestern so 500, sowas wird eine Größenordnung sein.
Ja. Ja, dafür war es gestern lauter, fand ich.
Ja.
Also mir kam es lauter vor. Und Michi, du warst da. Ja. Und von dir war jetzt auch gerade dieses Feature, aufgenommene Originalklänge von der Anti-ACTA-Demo gestern. Ich fand die Reden cool.
Ja, ich weiß nicht, es war mir ein bisschen zu viel Anarcho-Zeugs dabei.
Nee, wieso, war es doch gar nicht?
Ich fand schon.
Es war vielleicht die Leute da, aber die Meinung fand ich durchaus richtig.
Also ich hatte auch ein paar Mal den Eindruck, dass, ich weiß nicht, Parteipolitik dann so reinspielt, wenn Leute sich direkt mit ihrem Parteinamen vorstellen und dann erstmal drüber reden, was für eine tolle Parteiposition sie, was ACTA angeht, vertreten. Aber
ja, aber es kam jetzt eigentlich nur bei einer Partei also
vor. Es waren einige große Parteien vertreten, von denen ich aber auf der Bundesebene nicht den Eindruck habe, dass sie sich wirklich dagegen einsetzen.
Das waren jetzt aber auch hauptsächlich die Jugendorganisationen dieser großen Parteien. Und gerade bei der SPD wissen wir ja, dass viele Leute in der SPD-Basis gegen Dinge sind, gegen die die FDP-Fraktion dann tatsächlich in der Regierung ist. Ja? Oder halt die großen Leute, die dann wirklich was sagen. Also wir haben ja diese Geschichte gehabt letztes Jahr auf dem SPD-Parteitag, dass es Anträge gab gegen die Vorratsdatenspeicherung, also dass sich doch bitte die SPD gegen die Vorratsdatenspeicherung aussprechen möchte, und die wurden einfach alle abgelehnt mit der Begründung, ja, es gibt doch schon einen anderen Antrag mit dem Titel Vorratsdatenspeicherung eindämmen, der also irgendwie nur so einen Kompromiss darstellt. Und ja, genauso, ich finde, das kann man hier eben nicht so sagen. Das sind halt Leute, die sich engagieren wollen. Und ich finde es toll, dass da wirklich so viele Leute, also von der FDP waren Leute da, von Piraten, SPD, Linke. Ja, ich finde es toll, dass die eben zusammen mit anderen hier so eine Demo auch besuchen und dann auch hier gemeinsam sprechen, weil das halt zeigt, dass es wichtig ist für alle Leute oder für sehr viele Leute und nicht nur. Und man mal diese Streitigkeiten da mal beiseite lassen kann.
Ja, bloß habe ich trotzdem Eindruck, dass Parteipolitik da immer noch ja so ein Ding drin spielt. Und gerade bei den Ständen war es zum Teil so, dass dann irgendwelche Flyer-Auslagen zu wieso Gauck nicht der nächste Bundespräsident sein sollte oder sowas. Und ich finde, es geht da um ACTA und nicht um irgendwelche parteipolitischen Sperenzchen.
Ja, aber es ging vielleicht bei den Ständen darum, das mag sein, ich habe jetzt die Stände nicht so genau gesehen. Aber die Leute, die auf der Bühne gesprochen haben, da war kein Wort davon zu hören.
Also ich weiß nicht, der Mensch von der FDP zum Beispiel.
Ja, das wäre jetzt vielleicht die einzige Ausnahme, der gesagt hat.
Oder der von Grünen,
mit der auch FDP drauf rumgeritten gibt es das nicht. Ja, wie ist der von den Grünen drauf rumgeritten?
Ich weiß nicht, so am Anfang direkt, ich weiß nicht, in den ersten paar Sätzen sowas zu sagen wie, wir waren schon immer dagegen und wir haben damals schon das und das und das und das. Ja, das zeigt für mich, dass es nicht direkt ums Thema geht, sondern erstmal sich zu profilieren als Partei, die sich diese Bürgerrechte nicht klauen lässt als netzpolitische Themen.
Ja, aber was hätten wir, also vom CCC hat jetzt niemand gesprochen, weil sich keiner getraut hat, weil keine Bock gehabt, was vorzubereiten, keine Ahnung. Wir hätten ja auch was sagen können. Was hätten wir gesagt? Wir hätten gesagt, ja, wir interessieren uns auch schon immer für das Zeug und wir haben es uns euch auch schon gleich gesagt. Und ja, wenn man da für eine Gruppe auftritt, dann sagt man eben auch, wofür die steht, oder? Das finde ich jetzt nichts Falsches.
Ja.
Ja. Ja, nee, also ich fand's toll und vor allem haben ja nicht nur Parteien gesprochen, sondern zum Beispiel, ja, okay, doch, eigentlich waren Leute, die nicht für Parteien gesprochen hatten, ne?
Ja, es war diese, ja, es gab einen, der sich als Repräsentant oder nicht als Repräsentant, sondern als Angehöriger der, ich weiß nicht, wie er es bezeichnet hat, der anarchistischen Bewegung oder so bezeichnet hat.
Ja. Er ist ja auch wieder, ja, okay, ja.
Ja, und halt noch ein paar andere. Und von Anonymous hat man auch einiges gesehen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das mit dem Kollektiv?
Ja, also ich find's schade, dass du das so siehst, dass du sagst, ja, die Leute waren nur dazu da, um sich zu profilieren, weil das finde ich eben überhaupt nicht, weil wenn sie dazu da gewesen wären, um sich zu profilieren, dann hätten sie nicht gemeinsam auf einer Bühne gesprochen, sondern hätten irgendwie gesagt, so ja, das war auch irgendwie überhaupt, es waren auch keine Angriffe auf die anderen Teilnehmer der Demo, also auf andere Gruppen, die da jetzt vorhanden, die da jetzt mitgemacht haben an der Demo gestern. Und ich fand es einfach klasse, dass, und vor allem fand ich eben da wirklich gute Ideen dahinter, die da auch gesagt wurden. Nämlich, was wurde denn überhaupt gesagt? Es wurde gesagt, ja, vor der letzten Demo, kurz vor der letzten Demo, also vor 14 Tagen und noch ein paar Tage, hat die Bundesregierung gesagt, ja, wir wollen ACTA vorerst nicht ratifizieren. Und da haben wir eben dieses vorerst dann fast verschluckt und ja, dann dadurch ist dann, also das war irgendwie offensichtlich, dass da irgendwie sowas gemacht wird, um ja, hey, jetzt morgen ist Demo, lass uns mal sagen, wir machen das nicht. Und danach können wir immer noch unsere Meinung komplett ändern, damit jetzt nicht so viele Leute auf die Straße gehen und ihre Meinung sagen. Ich denke, das hat bestimmt einige auch davon abgehalten, vor 2 Wochen demonstrieren zu gehen, sonst wären bestimmt noch mehr Leute gewesen. So, und Tag danach oder 2 Tage nach haben sie gesagt, ach nee, ACTA hat ist wunderbar mit deutschem Recht vereinbar und wir machen das. Ja, und das ist definitiv nicht demokratisch. Und es ist ja auch tatsächlich so gewesen, dass die EU sagt, ja, die Demonstranten sind alle undemokratisch. Und da fand ich eben auch den schönen Satz gestern, den ein Sprecher gesagt hat, dass eben das Recht zu demonstrieren, das Recht zu Versammlungen, das Recht seine Meinung zu sagen, eben eines unserer grundlegenden Rechte ist und überhaupt nicht undemokratisch. Und viele Leute sind eben dagegen und wollen das nicht, dass hier ACTA gemacht wird, das geheim verhandelt wurde, das nicht von gewählten Vertretern verhandelt wird.
Und wo das wir initiiert wurde von den USA und Japan.
Also ja, richtig. Ja, und auch anderes, also es, und was ich eben auch schön fand, dass zur Ansprache kam, dass es eben nicht nur darum geht, ja, wie hat einer gesagt, dass es eben nicht darum geht, dass wir kostenlos Filme und Musik aus dem Internet laden wollen, sondern dass es darum geht, Kreativität weiterführen zu können, indem man sich inspirieren lässt und dass es auch nicht nur um digitale Inhalte geht, sondern auch um Medikamente, um Saatgut, um Nahrungsmittel, bei denen es dann überall Probleme geben würde, also sei es über die Kosten oder dass bestimmte Medikamente nicht mehr hergestellt werden könnten, die notwendig sind, um Menschenleben zu retten. Ja, das ist meine Meinung.
Also ich habe den Eindruck, die reden vor 2 Wochen waren besser.
Okay, was haben sie denn vor 2 Wochen gesagt? Ich habe da nämlich nicht so genau gehört, weil ich da ein bisschen am Rand stand und das ein bisschen also, schwer
akustisch. Da war zum Beispiel diese eine Rede, die wir am Anfang eingespielt hatten, auch zumindest ein Auszug draus, wo jemand erstmal drüber geredet hat, wie sich die Bewegung aus vor allem den osteuropäischen Ländern hierher inzwischen bewegt hat und er hat dann gemeint, dass dort dieses Bewusstsein über undemokratischen Staaten noch viel, viel stärker da ist als bei uns und das, ja, ich fand, da war so ein, mir haben die Reden damals einfach besser gefallen. Ich hatte den Eindruck, gestern waren es Leute, die zum Teil spontan Reden gehalten haben, also es waren auch durchaus coole Sachen dabei, aber irgendwie war das vor 2 Wochen ein bisschen mehr organisiert, ich weiß auch nicht.
Ja, aber das, ja, aber wozu? Also ich fand super, was gestern gesagt wurde. Ja. Na gut, was ist ACTA? Das werden wir heute nicht mehr so breit klopfen, weil darüber haben wir uns vor 2 Wochen schon unterhalten, eine ganze Weile. Das heißt, wer das hören möchte, kann sich unseren Podcast darunter laden von www.defradio.de. Da gibt es alle Sendungen, die wir hier machen, zum Nachhören. Und ja, was haben wir denn sonst noch so Neues diese Woche?
Ich fand, gestern gab es einige coole Plakate. Da haben wir letztes Mal auch drüber geredet, über die coolsten Schilder, die wir gesehen haben. Und eins, was ich ziemlich cool fand, war: Niemand hat die Absicht, das Internet zu zensieren. Und dann Quelle: lupenreine Demokraten. Das hat mir ziemlich gut gefallen.
Ja.
Weil es eben so schön verdeutlicht, dass ACTA eben so eine Richtungsentscheidung ist, eine Richtung, in die das Ganze gerade läuft. Und dass ACTA nur ein Teil davon ist, zudem auch SOPA, PIPA und ich finde auch so ein paar andere Vorfälle von Megavideo mal angefangen, die gerade einfach zeigen, in welche Richtung sich das Ganze alles hier bewegt, das Internet an sich.
Ja, aber was ist denn die Richtung? Also meine offensichtliche Richtung oder das, was ich eben da drin sehe, ist, dass man eben versucht, ja, so wie es jetzt ist, verdienen bestimmte Leute viel Geld und die tun alles dafür, damit es so bleibt. Und eigentlich ist es nicht mehr zeitgemäß, weil sich genau die Technologie weiterentwickelt und weil es einfach neue Möglichkeiten gibt. Und jetzt wird aber gibt Leute, die haben eben Angst vor diesen neuen Möglichkeiten, weil sie Angst haben, dass sie dann nicht mehr so viel Geld verdienen und die versuchen alles dagegen zu tun.
Genau, also die Plattenfirmen, das sind für mich Dinosaurier, Fossilien, die noch nicht gemerkt haben, dass sie schon längst ausgestorben sind. Und das, was wir gerade sehen, ist einfach der Todeskampf von diesen ganzen Plattenfirmen, Institutionen, die es gibt, die einfach nicht begreifen, dass ihre Zeit sich langsam wandelt und dass sie sich dem adaptieren müssen und dass die Technik schon so weit ist, dass sie sich verändert und die Welt verändert sich so oder so, ob die es begreifen oder nicht. Und gerade mit so Sachen im Internet, da sieht man einfach deutlich, dass die Leute anders konsumieren wollen als früher. Ich will mir kein Album für 18 Euro mehr kaufen oder eine Blu-ray-DVD für meinetwegen 17,99, die 2 Monate erscheint, nachdem der Film rauskam, wo ich mir dann erstmal 5 Vorspäne anschauen muss, die alle ich nicht überspringen kann. Die DVD hat nur Deutsch und Englisch als Untertitel, nicht alle Tonspuren zur Verfügung. Ich kann sie nicht direkt auf einem anderen Gerät anschauen. Zum Teil sind die noch so geschützt, dass ich sie auf einem freien Betriebssystem gar nicht abspielen kann. Sowas, das möchte ich alles nicht mehr in Kauf nehmen.
Oder auf einem 2 Monate alten Blu-ray-Player.
Und wenn man sich da mal anschaut, was zum Beispiel für eine Infrastruktur inzwischen im Usenet vorherrscht, dass sich da die Möglichkeit gibt, dass ich eine Blu-ray-DVD in 20 Minuten hier auf dem Rechner habe und alles damit machen kann, allen Tonspuren, super Qualität und alles. Und das ist einfach was, das ändert sich. Und da wird einfach noch nicht begriffen, dass da die Leute anders konsumieren wollen, dass die das nicht mehr in Kauf nehmen wollen, ein ganzes Album kaufen zu wollen zum Beispiel.
Ja, wenn wir jetzt eh schon bei den News sind, jetzt die letzte Woche hat sich ja Sony mit der GEMA gestritten. Nämlich hat Sony gesagt, ja, GEMA, hör mal auf, hier YouTube-Videos zu sperren, weil uns gehen dadurch Millionen Umsätze verloren, weil die Leute einfach nicht mitbekommen, dass es Zeug von uns gibt. Und ja, die GEMA ist die deutsche Verwertungsgesellschaft für so Musikrechte. Und Leute, die da Mitglied sind, die dürfen keine freien Lizenzen, also keine Musik unter freien Lizenzen veröffentlichen. Und alles, was sie machen, wird eben sehr stark von der GEMA reglementiert und sehr stark kontrolliert. Und da gibt's ja öfter mal Stress, also dass irgendwie Kindergärten verklagt werden, weil sie St. Martins Lieder singen oder sowas.
Mit den Notenblättern, die registriert sind und für die man noch Geld zahlen muss und so. Sie haben sie kopiert und lauter so Sachen, ganz komische Dinge. Ja.
Also das zeigt alles, dass da irgendwie Sachen so langsam ins Absurde abdriften. Mhm. Das ist eigentlich, wofür das Urheberrecht anfangs gebaut wurde, langsam nicht mehr zieht.
Das Problem ist, dass es eigentlich noch nie so wirklich den Erzeugern des kreativen Werks was genützt hat. Mhm. Also wenn man überlegt, zum Beispiel wenn man Free Culture liest von Lawrence Lessig oder sowas, zeigt das am Anfang schön, dass es halt eigentlich ja dazu da war, um dem Schriftsteller Geld zu bringen. Und dann kamen die Verleger von den Büchern und haben gesagt, ja, wir drucken das ja, also gehört uns ja das Copyright. Und dann haben sie irgendwie plötzlich gedacht, ja, sie haben jetzt unendlich langes Copyright und dürfen immer dieses Buch nur sie drucken und lauter solche Dinge. Ja, und das ist echt unschön. Und das ist jetzt immer mehr noch. Also die Künstler oder Erzeuger von kreativer Arbeit bekommen weniger und die Verleger bekommen immer mehr und die sind auch die, die es halten wollen.
Was ja, und weil du vorher gefragt hast, Matu, was die Richtung ist, in die wir uns bewegen, das ist genau die Richtung. Dieser Kampf von Altem gegen Neuem. Dadurch, dass es alte Institutionen gibt, die unbedingt an ihrem alten Modell festhalten möchten, aber auch neue, die was Neues wollen, das ist dieser Clash, der jetzt gerade stattfindet. Und ich finde, es zeigt sich jetzt einfach ganz krass, wie unheimlich viele große Firmen, große Konzerne da versuchen, Einfluss drauf zu nehmen.
Ja, nur dass es jetzt eventuell noch weitergeht, wie zum Beispiel Cory Doctorow in seinem Vortrag auf dem 28C3 gemeint hat, dass es weggeht von dem eigentlichen Copyright-Zeugs hin dazu, dass wir einfach in einer Weile nicht mal mehr die Möglichkeit haben werden, kein DRM zu benutzen. Ja. So ungefähr. Also er sagt ja Coming War on General Computation, also der kommende Krieg, der allgemeinen Berechenbarkeit, also dessen, dass man einen Rechner hat, der kann, was man will und auf dem man volle Kontrolle hat. Und wenn man kein Gerät mehr hat, auf dem man irgendwie jetzt ein freies Betriebssystem installieren kann oder ähnliches, dann kann man ja auch nicht die Sachen irgendwie freie Formate und sowas benutzen, weil dann kann man nur das benutzen, was der Anbieter will.
Ja. Also ich muss immer wieder denken, in letzter Zeit Richard Stallman, den ich anfangs so ein bisschen belächelt habe, mit seiner totalen Paranoia und die großen Konzerne und so und Freiheit und so. Aber inzwischen bin ich da echt im Umdenken und ich glaube, in 10 Jahren sieht es nochmal ganz anders aus. Dass das, was er vor 20 Jahren schon prophezeit hat, dass das inzwischen einfach wirklich eintritt.
Ja. Was glaubt ihr, warum das ausgerechnet in Deutschland so krass ist? Weil in anderen Ländern funktioniert das ja offensichtlich irgendwie besser. Weil, also, es gibt zum Beispiel in USA die Möglichkeit, viele Fernsehsender bieten an, dass man irgendwie Sachen, Fernsehserien nochmal irgendwie die letzten Episoden nachschaut. Sowas gibt's hier halt überhaupt nicht. Das gibt's bei den Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen.
Und bei manchen Privaten gibt's das auch.
Ja, und es gibt halt so Sachen, ja, das, aber so jetzt, das nicht irgendwie, dass es für alle, vor allem, dass es für die interessanten Sachen auch sowas gäbe. Oder es gibt irgendwie sowas wie den Sender Netflix, wo man irgendwie sich jederzeit online praktisch Filme ausleihen kann und die halt sofort sehen kann. Ja, man zahlt halt dafür, den jetzt zu sehen und dann ist der da und dann funktioniert es und das ist, wird benutzt und
aber ist da ist ja auch wieder das gleiche Problem, dass ich habe die Daten dann bei mir, wieso darf ich die dann nicht behalten? Die sind nach 2 Tagen wieder kaputt. Die haben DRM drin und dann kann ich sie nicht mehr schauen. Das ist halt auch etwas. DRM ist eben etwas, das dazu hinführt, dass wir nachher nur noch Geräte haben, die nur noch DRM-Soft-Sachen abspielen können und deswegen nie mehr frei werden können.
Ja, es war ja auch bei iTunes so, dass sehr lange hier DRM-geschützte Inhalte hier verkauft wurden. Mittlerweile ist das nicht mehr der Fall oder zumindest nicht mehr so sehr der Fall, oder wie ist denn das? Erst haben sie gesagt, ja, du zahlst irgendwie ein bisschen mehr, dann kriegst du eine DRM-freie Version und jetzt ist, glaube ich, mittlerweile alles DRM-frei, oder?
Ich glaube, ich
sowas, kaufe oder, bei denen nie. Oder wenn ich bei Amazon Musik kaufe, dann kriege ich auch, dann kriege ich auch die Datei, und dann habe ich die und dann kann ich mit der machen, was ich will. Und dann bin ich auch froh dafür zu zahlen, das zu machen, weil es ist schnell da. Es ist halt so schnell, wie meine Internetverbindung schnell ist, ist das Zeug da. Und ab da kann ich damit machen, was ich will.
Ich glaube eigentlich auch nicht, aber also du darfst sie halt trotzdem nur für deinen Eigengebrauch kopieren und lauter so Sachen vermutlich.
Ja.
Aber ja, das ist halt auch wieder das.
Ich darf sie auf meinem Rechner haben, ich darf sie auf jeden meinen Musikplayer kopieren und es funktioniert auch, ohne dass ich jetzt irgendwie Einschränkungen habe, obwohl ich dafür zahle.
Ja. Ich denke, wir sind da manchmal einfach nur träge bei solchen Sachen, dass das halt bei uns das Angebot nicht so gibt und so. Schwer zu sagen.
Ja, aber es ist durchaus so, gerade durch die GEMA und ähnliche Sachen, dass es in Deutschland schon deutlich krasser ist, als in den USA oder so. Weil in den USA, das ist vieles andere nicht so toll. Also ist die Überwachung stärker.
Die RIAA ist auch nicht viel besser als die GEMA.
Ja.
Also, es ist halt einfach gerade zur Zeit mehr oder weniger weltweit oder sagen wir in den westlichen Staaten nirgends so wirklich toll.
Ich finde es auch krass, dass wenig Leute, also deutlich weniger Leute sich überhaupt damit auseinandersetzen, jetzt Künstler, ob sie ihre Sachen unter einer freien Lizenz veröffentlichen. Mhm. Gerade auch Leute, die ich in der Uni kenne, die eine private Band haben, die machen sich da sage ich dann, unter welcher Lizenz? Ja, wie Lizenz? Dass das nicht mal, dass sie sich nicht mal Gedanken drüber machen.
Ja, sind die in der GEMA oder sind die nicht in der GEMA?
Ja, viele davon sind in der GEMA, also auch Leute, die ich kenne.
Ja.
Meistens läuft es darauf raus, dass die dann irgendwann Mitglied bei der GEMA werden.
Ja.
Aber warum ist es so? Weil sie nichts anderes kennen. Es gibt ja in Deutschland nichts anderes.
Wenn
es
sie halt nicht in der GEMA wären, dann wäre es kein Problem.
Genau, dann gibt es keine Alternative. Also du hast die Möglichkeit, bei der GEMA zu sein, dann wirst du von kommerziellen Radiosendern gespielt. Oder du hast die Möglichkeit, nicht bei der GEMA zu sein, dann kannst du darauf hoffen, dass kleine Radiosender dich spielen oder so, aber passiert eben auch nicht unbedingt. Wobei natürlich bei der GEMA zu sein auch nicht automatisch dazu führt, irgendwie gespielt zu werden, auch im Radio oder auf Veranstaltungen. Aber ich glaube, so ist irgendwie das Denken gerade noch da.
Und das ist auch nicht, es führt ja auch nicht automatisch dazu, dass du wirklich Geld verdienst damit.
Genau.
Eben. Weil du hast, also es gibt immer wieder Beispielrechnungen, wie schlecht man eigentlich als kleine Band dran ist, weil man viel mehr zahlt, also man zahlt einen gewissen Satz und dann der Multiplikator, wie viele Punkte man dann davon wieder rausbekommt, ist halt so gering, dass man eigentlich sogar drauf zahlt,
ja,
wenn man ein Konzert macht.
Ja, aber dieses Bewusstsein ist gar nicht da. Und wenn ich was mache, dann mache ich mir auch ungern Gedanken drüber, ja, wie wird das jetzt lizenziert und bla bla bla. Eigentlich möchte ich das machen und ich möchte, dass nicht jetzt jemand anderes das nimmt und für seins ausgibt, aber ich möchte, dass andere Leute das verwenden können, um neue tolle Sachen zu erschaffen. Und ich habe keinen Bock, mich mit der Lizenzfrage auseinanderzusetzen. Genauso wenig habe ich keine Lust, mir jedes Mal für die Radiosendung zu überlegen, ja, was haben wir für Musik gespielt, was sind da für Lizenzen drin, müssen wir das rausschneiden, unter welche Lizenz müssen wir dann die Sendung stellen. Das müssen wir jedes Mal machen. Da habe ich aber eigentlich auch überhaupt keine Lust drauf. Genauso wie beim Coden, da habe ich eigentlich auch keine Lust drauf, mich zu beschäftigen. Da geht so viel Zeit für drauf, die ich eigentlich dafür verwenden könnte, wirklich was zu tun. Muss ich mich damit beschäftigen, wie ich das lizenziere und so. Und da haben die Bands auch keinen Bock drauf. Ja, und das verstehe ich auch vollkommen. Und wir beschäftigen uns damit, weil wir uns einfach der Problematik bewusst sind. Und wir beschäftigen uns aber deshalb damit, weil wir eben uns mit dem Problem beschäftigen, hauptsächlich. Und damit geht einher, dass wir halt auch ein bisschen mehr auf die Lizenzen achten. Ich glaube, daher kommt es.
Ja. Lizenzen sind ein sehr kompliziertes Thema.
Und sehr problematisch. Leider.
Ja.
Also da sehe ich jetzt auch keine große Besserung. Selbst mit den freien Lizenzen ist es unglaublich kompliziert.
Mhm.
Also die freien Lizenzen verbieten ja oft irgendwie kommerziellen Einsatz oder verbieten oft, dass man es danach unter einer anderen Lizenz, wenn man irgendwas davon verwendet hat, weiter verwendet.
Ja.
Das ist auch wieder problematisch.
Ja. Dazu passend jetzt auch die GPL, die Infizierung durch GPL ist jetzt wohl auch in Deutschland rechtskräftig. Es gab wohl ein Urteil irgendwie, dass eine Software, die maßgeblich GPL-Software benutzt, wieder unter GPL sein muss.
Ja, so ist die GPL ja auch gedacht.
Genau, das ist halt eben das. Also für die GPL-Leute, die da damit einverstanden sind, die wollen, für die ist es gut. Ich bin eher der BSDler, aber...
Ja, und auch selbe Sache. Ich glaube, die sind sich dessen nicht bewusst. Also ich habe auch,
manche,
als ich angefangen habe zu fotografieren, habe ich erstmal gar keine Lizenzen angegeben. Da habe ich einfach nur gesagt, das ist meins, wenn ich das irgendwie veröffentlicht habe auf Webseiten. Und dann bin ich irgendwann, dann habe ich mich irgendwann mit diesem Creative Commons auseinandergesetzt, gesehen, hey, ich kann anderen Leuten erlauben, das zu verwenden für andere Sachen. Habe ich gedacht, super, aber ich möchte nicht, dass es kommerziell ist und ich möchte auch nicht, dass da drin rumgespielt wird. Also habe ich es irgendwie... Non-Commercial und Share-Alike gemacht. Nee, nicht Share-Alike, sondern Non-Derivatives. Und ja, vielleicht dann nochmal Share-Alike, weil ich wollte, dass nicht Leute das irgendwie nehmen und irgendwas draus machen, dass das unfreier wird. Aber wenn man eben drüber nachdenkt, ist es eben überhaupt nicht frei dadurch, weil man immer eingeschränkt ist, man darf nichts verändern. Viele Leute können es einfach nicht mehr verwenden, wenn da eine ND-Lizenz drin ist.
Ja, das ist schon, wenn man was wegschneidet, kann es schon sein, dass es den künstlerischen Wert verändert und damit hättest du schon ND verletzt.
Ja,
bei einem Foto. Die Einschränkung NC Share-Alike zum Beispiel heißt jetzt, dass eine Zeitung es nicht abdrucken kann.
Genau.
Genau. Also
man könnte argumentieren, dass sie an diesem Bild ja nichts verdient.
Aber es ist etwas,
was Share-Alike, da müsste sie die Zeitung unter Share-Alike stellen. Ja, also unter CC.
Das geht nicht,
stimmt. Das geht nicht. Gut, eine Zeitung würde dann halt wahrscheinlich dann zu dir kommen und sagen...
Ja, aber würden sie das wahrscheinlich machen, wenn sie auf Flickr 5 andere Creative Commons Bilder haben, die zum Teil unter CC beistellen?
Nee, wenn es natürlich jetzt nicht speziell
um dein Kunst... Und fragen, ob du es separat lizenzierst
für die? Ja, wenn es jetzt nicht, wenn die was Äquivalentes finden, das funktioniert, dann schreiben sie mich natürlich nicht extra an.
Mhm.
Ja, genau solche Sachen.
Genau, und das ist halt, was das, also ich habe mir da auch ewig Gedanken drüber gemacht und was ich die Sachen lizenziere, die Fotos etc. Und das ist sowas, an was du im ersten Moment gar nicht denkst, wenn du sagst, ja, non-commercial oder share-like oder so andere Problematiken, wie wenn ich jetzt was einbaue, was unter non-commercial ist und ich möchte es aber unter CC BY stellen, ist es dann in Ordnung oder was heißt überhaupt non-commercial, wenn dann jemand irgendwie einen Blog hat, über den er mit Werbung Geld verdient, das ist eigentlich was, was ich nicht ausschließen möchte, dass irgendjemand das dafür benutzt.
Wie vor einer Weile mal, vor ein paar Monaten kam ein schöner Tweet, so hab jetzt den Adblocker bei Webseite ausgeschalten, damit sie Geld bekommen.
Ja.
Das will man ja manchmal. Man will sie ja unterstützen und wenn Leute da, also wenn sie mit Geld auch, mit Werbung Geld verdienen, dann ist es auch okay.
Ja.
Ja.
Also ich finde, die Lizenz, die ich jetzt gerade benutze, ist CC BY, wobei CC 0 vielleicht, also Public Domain, vielleicht noch sinnvoller wäre.
Ah, ich finde BY nicht schlecht. Also ich habe doch gern irgendwie, ich möchte da noch irgendwie gerne meinen Namen da irgendwie drauf haben. Also gerade wenn ich was tue, dann bin ich, wenn ich wirklich was mache, wenn ich was erschaffe, wenn ich mir die Arbeit mache, dann bin ich gerne damit assoziiert. Sei das bei Software oder bei Bildern oder bei Musik.
Ja, genau. Das Vor allem, du weißt ja auch nie, ob der Wert überhaupt hoch genug ist und es nicht sowieso in der Public Domain liegt.
Ja.
Das ist ja auch immer noch die Frage.
Aber genau unter dem gleichen Grund habe ich es auch unter CC BY. Die Frage ist halt immer noch, wie diese Attribution eigentlich aussieht.
Ja, das ist bei der Creative Commons einfach gar nicht definiert.
Ja.
Also was heißt CC BY? CC BY heißt, man darf das Werk verwenden, was auch immer das Werk jetzt ist. Die CC-Lizenz sagt da jetzt nicht, um was für Sachen es sich da handelt. Das ist oft Musik, das sind oft Bilder. Das könnte theoretisch auch Code sein.
Bücher.
Das könnte irgendwas anderes auch sein. Webseiten, was auch immer. Und CC BY heißt jetzt, ich verwende die Creative Commons Lizenz und die sagt, jedes Mal, wenn ich das verwende, muss ich sagen, von wem das ist, was ich da verwende. Ansonsten kann ich damit aber machen, was ich will. Ich kann damit Geld verdienen, ich kann es verändern, ich kann es in eigene Sachen einbauen, ich kann es auch in eine andere Lizenz wieder einbauen. Oder also ich muss mein Zeug nicht wieder unter Creative Commons stellen, wenn ich was verwendet habe, aber ich muss eben den Namen des Erschaffers da nennen. Und das finde ich eigentlich super. Da hast du jede Freiheit, alles damit zu tun. Und genauso ist eben die BSD-Lizenz, die jetzt hauptsächlich auf Code verwendet wird.
Das ist auch das Problem, dass die Lizenzen, die wir so im Internet benutzen, alle von der Idee der Lizenz im Code kommen. Das heißt, sie basieren auf Text und Text, der in der Code-Datei drin steht. Das heißt, die Lizenz steht in der Datei oder es steht ein kleiner Hinweis, dass die Lizenz direkt daneben liegt. Aber bei Kunst, ich habe ein Bild, da will ich nicht irgendwie noch immer noch eine Datei mitliefern, in der dann die Lizenz drin steht oder irgendwelche Attributions. Oder muss ich dann die Attributions ins Bild reinmachen? Bei einer MP3-Datei in den, keine Ahnung, in den Lyrics-Tag oder sowas. Das ist halt, es ist nicht klar, man weiß es nicht.
Aber die Creative Commons-Menschen arbeiten ja gerade in ihrer 4.0-Version, wo das dann hoffentlich genau spezifiziert ist, auch non-commercial und sowas. Weil, ja, die Frage zum Beispiel Flatter, wenn ich jetzt und ein fremdes Bild einbind und darauf hinweis und drunter einen Flatter-Button habt, dann sind es ja eigentlich auch Einnahmen. Wie sowas gehandhabt wird,
ja,
das soll da wohl genauer definiert werden.
Das ist ja dann auch wieder die Frage, ob das sozusagen, ob ich das wirklich in mein Werk eingebunden habe oder ob ich nur auf das andere Werk verlinke in meinem Werk und es halt so angezeigt wäre, als wäre es eingebunden, aber es ist nicht. Da kann man viel argumentieren, wenn es dann wirklich mal vor Gericht gehen würde. Also...
Also ein Hinweis, den ich noch anbringen wollte, es gibt ein Buch, The Power of Open, also thepowerofopen.org, das unter Creative Commons steht, wo es sind ziemlich, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es sind, aber auf jeden Fall mehrere hunderte und auf jeder Seite ist ein separates Beispiel für Leute, die irgendwie mit Creative Commons arbeiten. Also es sind dann so Leute dabei, die eine Nachrichtenagentur gegründet haben, die alle Inhalte unter CC BY, glaube ich, stellen. Oder Musikdienste, CC Mixer ist dabei. Ja, es ist ziemlich interessant, weil es halt so eine recht umfangreiche Case Study mit recht vielen Beispielen ist.
So, Markus im Chat sagt, dass er bei seinen Hörbüchern die Namensnennung jedes Mal vorgelesen wird. Das geht natürlich auch.
Ja, das ist eben das im Werk und dann müsste man es vorlesen. Was aber wiederum das Werk stört. Das ist halt auch das Problem.
Ja, und in jeder Audiodatei am Anfang anzufangen mit dem, ja, das ist...
Wir haben in dieser Audiodatei 5 Stunden Text, 10 Sekunden Audiodatei.
Oh.
Ja.
Ja, das hatten wir heute alles eigentlich gar nicht so sehr als Thema geplant, aber es passt auf jeden Fall zur ACTA-Demo, weil das alles wäre davon betroffen, definitiv. Also
wir sind jetzt immer noch beim News-Überblick.
Immer noch, genau. Wir hatten auch vor einer Woche ungefähr einen Rücktritt.
Ja.
Von unserem Herrn Staatsoberhaupt.
Ach ja, richtig, das war ja auch in den letzten zwei Wochen. Das kommt mir schon wieder so lange her
vor.
Ja, wir haben nicht mehr den Bundespräsidenten, den wir bisher hatten.
Ja, sondern jetzt haben wir vorerst mal Seehofer, weil er Bundesratspräsident ist. Und dann wird es eine Wahl geben am 28. März. Und dann wird es, so wie es jetzt aussieht, vermutlich Gauck, wenn alle so stimmen, wie ihre Parteien es wollen.
Ja. Ja, es gab diesen Vorschlag, oder es wurde kurz diskutiert, ob die Piratenpartei vielleicht Georg Schramm, den Kabarettist, vorschlägt als Bundespräsident, einfach um ihn ins Rampenlicht zu rücken, weil er einiges Interessantes zu sagen hat.
Ja.
Ja.
Machen Sie es jetzt?
Nee, wurde nur diskutiert, aber nicht.
Schade, ja. Schade. Ich finde, sowas finde ich
also echt toll. Also er hat es abgelehnt letztendlich.
Okay.
Ich weiß nicht, ob es dann...
Ja klar, aber wenn man dann nominiert wird, dann sollte man es auch wirklich dann machen wollen. Nicht, dass dich dann nachher plötzlich alle wählen und du es dann doch nicht machen willst. Das wäre auch ein bisschen komisch.
Ja, so schlecht wäre es vielleicht gar nicht. Ja, müssen wir drüber diskutieren. Also
du musst auf jeden Fall zustimmen, bevor du überhaupt da aufgestellt wirst.
Ja, natürlich. Ja, aber ach so.
Und dann.
Du musst dann trotzdem nach der Wahl musst du trotzdem nicht diese Wahl annehmen.
Ach so.
Das würde natürlich ziemlich große Wellen schlagen.
Ja, ist die Frage, ob man das dann als Aussage haben will.
Ja. Naja.
Ja. Wir müssen noch einen Held der Woche küren.
Ja,
haben wir der Woche. Vor zwei Wochen auch gemacht.
So, wer ist dein Held der Woche?
Du bist mein Held der Woche.
Ich?
Ja. Und zwar...
ich bin Matu.
Und zwar deswegen, weil häufig ist es ja so, wenn man irgendwie ein Essen zubereitet oder irgendwas futtert und es fehlt noch eine Zutat, irgendwas, was das Ganze richtig gut machen würde, also ein Getränk, irgendwas, ein Bier oder irgendwas dazu oder irgendwie, irgendwas fehlt noch.
Knoblauch.
Und wenn das nicht da ist, dann geht es zumindest mir häufig so, dass während ich esse, denke ich die ganze Curry. Zeit, verdammt, wie geil wäre das jetzt, wenn noch das und das dabei wäre.
Curry.
Das fehlt jetzt einfach. Und du denkst dir die ganze Zeit, während du dieses richtig gute Mahl zu dir nimmst, verdammt, das wäre halt...
hätte viel besser
genau,
sein können.
Genau. Und wir haben neulich Pancakes gemacht und es haben Eier gefehlt. Die haben einfach gefehlt. Das war einfach
ja,
nicht
also,
da.
Für den Teig hatten wir Eier, aber normalerweise tun wir Eier noch drauf, also gekochte Eier.
Genau, und mit Schinken und Käse und so. Und das hat einfach gefehlt. Und dann hast du dich aufgeopfert, da nochmal in die kalte, windige, nasse Nacht raus zu marschieren, um beim Einkaufsladen gegenüber Eier zu erbeuten.
Okay.
Und du hast auch noch Schokoberliner mitgebracht. Und das ist eigentlich das Ausschlaggebende, wieso du jetzt mein Held der Woche bist.
Achso. Ja, da gibt's ein schönes Bild auf Twitter von mir. @m_matu bin ich auf Twitter. Da habe ich nämlich getweetet, wie wir den Berliner, der in Berlin Pfannkuchen genannt wird, in den anderen Pfannkuchen eingerollt haben und es dann gegessen haben.
In den Pfannkuchen.
Also mit dem Pfannkuchen, in dem Pfannkuchen, ja, yo dog.
Ja, ja. I heard you like pancakes. So put a pancake in your pancake.
So. Ja, übers Essen möchte ich mich heute auch noch unterhalten.
Mhm.
Ja. Haben wir denn noch News? Habt ihr noch irgendwas, was euch in den letzten zwei Wochen irgendwie... Ja, also es gibt bestimmt einiges. Ich hatte überhaupt keine Zeit, mich mit der Welt da draußen zu beschäftigen, weil ich hatte so viel zu tun.
Ja, es ist halt gerade Prüfungszeitraum.
Ja, Prüfungen.
Naja, es gibt bestimmt einiges, wenn wir es vergessen haben und ihr das gehört haben wollt, könnt ihr uns zum Beispiel im Chat besuchen und uns darauf hinweisen. Der Chat ist der Channel Raute Dev Radio auf dem Server irc.bn-ulm.de. Da schaue ich jetzt mal rein, ob da nicht zufällig gerade jemand was schreibt. Ja, keine News bisher. Dann Twitter sind wir erreichbar, @dev_radio, also dev_radio. Und wir haben auch ein Telefon im Studio, falls jemand anrufen möchte. Telefonnummer ist die 0731 938 6299. Und wem das jetzt alles zu schnell ging, der kann auf unserer Website nachschauen, www.devradio.de. Da gibt es die ganzen Infos nochmal. Ich weiß noch nicht, ob da Twitter und so drin steht. Ich glaube, das muss ich mal noch...
Twitter,
ich
glaube noch nicht. Aber der Rest müsste drin stehen.
Ja, der Chat steht auf jeden Fall drin, das Telefon steht auf jeden Fall drin. Ihr könnt sogar online gleich chatten, falls ihr... Ich glaube, was braucht man dafür?
Irgendwas Java. Braucht man dafür. Muss man noch umbauen. Ja.
Jo, jetzt haben wir ewig gequatscht und ziemlich viel über frei gequatscht und wie immer spielen wir ausschließlich freie Musik unter, meistens unter Creative Commons Lizenz, ist auch heute so der Fall, nämlich der erste Song von Luke Hash auch unter Creative Commons Lizenz und danach melden wir uns wieder und quatschen weiter über Zeug und anderes Zeug. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mitmachen im Chat oder im Telefon. Bis gleich. We'll be right back. auf Radio Free FM. Heute am Sonntag, jeden zweiten Sonntag, 13 Uhr. Und heute ist der zweite Sonntag. Im Studio sind ich bin Matu. Und ich bin aber nicht alleine hier. Michi und Hannes sind auch noch da.
Hallo.
Und wir haben schon eine ganze Weile über ACTA gequatscht, beziehungsweise sind dann abgedriftet zu was betreffen würde und dann zu Recht im Internet und Lizenzen und Freiheit, wie wir das ganz gerne mal machen. Wir hatten uns aber eigentlich überlegt, mal ein bisschen mehr über uns zu quatschen, weil diese Woche waren wir, also wir wären in dem Fall Jürgen und ich, beziehungsweise die Vertretung für den Chaos Computer Club Ulm, bei der Plattform von Radio Free FM. Falls ihr die nicht gehört habt, könnt ihr die nachhören auf www.freefm.de. Kann man die irgendwo downloaden. Ich habe den Link noch nicht gefunden, aber mich hat es gestern getweetet. Also CCC Ulm ist auch auf Twitter, @CCC Ulm. Da findet ihr einen Tweet, Link drin steht. Und da haben wir halt so ein bisschen über uns gequatscht und dachten, das können wir hier mal ein bisschen weiter ausführen, weil wir doch in der Def Radio-Sendung ein bisschen mehr Zeit haben als in so einer Plattform. Nämlich, worüber wollen wir quatschen? So ein bisschen übers Hacken, über Hacker, über Nerds, Geeks und so. Weil gerade wurde ich jetzt in letzter Zeit öfter gefragt, was denn überhaupt ein Hacker oder wie definiert sich ein Hacker? Und das finde ich eigentlich eine super interessante Sache. Nämlich, was normalerweise uns gesagt wird, ja, Hacker, das sind doch immer die Bösen, die Angreifer, die Sachen kaputt machen und die irgendwie Geld klauen von Konten, übers Online-Banking und was auch immer. Aber wir sehen das Hacken ganz anders. Es kommt ja auch von was ganz anderem. Wo kommt es eigentlich her? Es kommt eigentlich vom MIT. Nämlich gab es da mal so ein Modelleisenbahn-Club, wo eben Modelleisenbahnen gebaut wurden. Da haben sie angefangen, so, ja, hey, hier könnte man doch noch irgendwie was selber einbauen, dass es irgendwie cooler wird, also dass irgendwas blinkt oder irgendwas automatisch funktioniert oder irgendeine Steuerung irgendwas Tolles macht. Und das waren dann eben die Hacks und daher kommt das Hacken. Hat nämlich überhaupt nichts mit bösen Angreifen von Computern zu tun. Ja, und so sehen wir auch Hacker.
Ja, ja, Hacker sind die Leute, die hacken. Und Hacks sind eben, wir bauen irgendwas wir bauen irgendwas, das niemand so gedacht hat, oder wir bauen Dinge in andere Sachen ein, die so nicht gedacht waren, oder wir benutzen Dinge anders, oder keine Ahnung, man kann alles hacken und ja.
Also Hacker für mich sind erstmal grundsätzlich Leute, die ein enorm starkes Interesse an irgendwas haben, einfach eine Neugierde über Dinge was zu erfahren und neue Dinge zu schaffen, irgendwas Neues zu bauen, irgendwas Neues, eine Visualisierung zu machen, irgendwas zu komponieren, nichts, was rein auf Computer beschränkt ist, sondern einfach mal ein starkes Interesse daran, irgendwie so ein Output zu haben, irgendwas zu schaffen, irgendwas zu verändern in seiner Funktionalität, die einfach ein allgemeines Interesse haben, eine starke Neugierde über Dinge, über die Funktionsweise von Dingen was zu erfahren.
Ja, eben gerade auch, wie funktioniert es, also nicht nur es benutzen zu können, sondern es auch mal dann auseinanderzunehmen und so,
Reward Warranties. Und verbessern zu können und
ja, natürlich.
Neues draus zu machen.
Ja.
Ja.
Also mir macht es immer unheimlich viel Spaß, irgendwas Neues zu bauen, irgendwas Neues zu erschaffen, irgendwas komplett Neues zu
kreieren. Ja, Michi, was kreierst du denn gerade so? Was hast du denn gerade so? Also überhaupt, mir fällt auf, dass Leute wie wir, wenn wir so mit unserem Freundeskreis sprechen, dass Leute immer Projekte haben, also immer an irgendwas arbeiten.
Ja, genau.
Also, an was arbeitest du gerade, Michi?
Also das trifft's völlig. Ich erinnere mich, in der Schulzeit habe ich häufig mit Leuten geredet und ich habe immer gefragt, so völlig natürlich, an was für ein Projekt arbeitest du gerade? Und viele Leute, die checken das gar nicht so, hä, Projekt? Ich habe ein Projekt oder so? Aber hier im Studium, mir geht's gerade, wenn ich mit Leuten aus dem Club irgendwie zusammen bin, dann da hat jeder irgendein Projekt, oder wenn ich frage, an was arbeitest du, dann kommt sofort eine Antwort. Mhm. Und bei mir sind das immer irgendwie meistens noch 8 Sachen gleichzeitig.
Was ist denn jetzt gerade bei dir? Was ist denn gerade dein Lieblingsprojekt?
Ein Ding, an was ich gerade arbeite, ist so ein, ich weiß noch nicht genau, wie ich es nenne, ich habe diese Slideshow geschrieben für Chaos macht Schule, das war das Letzte, was ich gemacht habe. Also ein Programm, was allen Traffic, der irgendwie über ein unverschlüsseltes WLAN geht, visualisiert. Also alle Mediendateien, Bilddateien, JPEG, MPEG, JPEG, PNG und so weiter.
Vielleicht können wir das ein bisschen genauer ausführen, weil ich glaube, ja, man kann uns gerade ein bisschen schwer folgen. Also ja, ich habe ein Gerät, das übers WLAN ins Internet geht, zum Beispiel mein Laptop oder mein Smartphone. Und das WLAN ist nicht verschlüsselt. Es würde auch mit Verschlüsselten gehen, aber da kommen ein paar Schwierigkeiten rein. Also überhaupt auch so die rechtliche Sache, die lassen wir jetzt mal weg. Man darf das eigentlich so in öffentlichen Netzen schon mal gar nicht machen. So, auf jeden Fall. Ich habe ein Gerät, ich will ins Internet damit und surfe da im Netz auf Facebook, auf Google, auf irgendwelchen Bildseiten, auf Nachrichtenseiten, spiegel.de, wie auch immer. Und was tut jetzt dein Tool?
Ist alles, was an Bilddateien drüber geht, wird mitgesnifft. Also was heißt, sniffen ist immer so ein Wort, es hört sich so nach was Aktivem an, aber eigentlich sind es die Pakete, die auf meinem Rechner eh ankommen, weil WLAN halt ein Broadcast-Medium ist. Das heißt, jeder Rechner, der irgendwie teilnimmt in diesem Netz, der bekommt eh, fängt diese Pakete auf und verwirft sie dann aber wieder auf untere Ebene vom OSI, vom Netzwerk-Stack. Und es ist eben auch möglich, die Pakete wieder zusammenzubasteln, sodass ich dann Bilddateien habe. Und mein Tool macht nichts anderes, als das Ganze in einer Art Slideshow anzuzeigen. Also als so eine Art, es sieht aus wie so ein Grid, wie so ein Raster. Und die Bilder nehmen dann halt auf diesem Raster immer wieder einen Platz ein. Und wenn neue hinzukommen, werden alte rausgeworfen und neue erscheinen. Und so hast du einfach eine schöne Visualisierung, was gerade über das Netzwerk geht. Und was ich damit erreichen wollte, war eben sowas, so eine Art, darauf hinzuweisen, ein bisschen Privacy Awareness zu steigern, dass eigentlich vieles, wir sehen das zwar nicht, dass jeder Rechner das aufhängt, aber es ist eigentlich da. Und sowas mal sichtbar zu machen, dass das eigentlich kein Problem ist, sowas mitzulesen, das war eigentlich das Ziel dahinter.
Ja, funktioniert auch cool, fand ich auch eine ziemlich coole Sache. Ja, Tupolev im Chat schreibt gerade, dass die bösen Hacker eigentlich nur aus den Medien kommen und es stimmt ja, also irgendwie Filme und Nachrichten und so, die brauchen halt immer irgendwas, damit die Leute aufpassen und sie hat gesagt, ja, böser Angriff hier und dann braucht man Namen für die Leute und das waren dann die Hacker.
Es gibt halt auch die Leute, die man halt vielleicht dann manchmal auch, um es zu differenzieren, Cracker nennt, die halt wirklich das ähnliches Herangehen haben, aber nicht um etwas zu erschaffen, sondern irgendwie um etwas zu zerstören oder um sich irgendwie zu bereichern. Das wären dann, was man vielleicht sagen würde, Cracker.
Ja.
Als Gegensatz, ja. Und die werden halt als Hacker bezeichnet in Medien.
Ja, und wir wollen Dinge erschaffen. Und Hannes, du hast ja auch zwei Teile rumliegen, die du erschaffen hast.
Ich wollte noch kurz sagen, dass zumindest ich meinen ganzen Source-Code öffentlich habe, sodass andere Leute was davon haben und eventuell dran weiterbasteln können. In dem Fall wäre das bei mir unter github.com/cmichi, wo sich auch der Code für zum Beispiel diese Slideshow findet.
Cool. Ja. So. Ja, ich bin ja so ein bisschen musisch angehaucht oder so und vor einer Weile bin ich dann irgendwie, habe ich mir meine so eine Tinbüssel gekauft, so irische Flöte, kleines Zeugs, irgendwie ganz einfach zu spielen und dann ist mir aufgefallen, dass es im Internet verschiedene Anleitungen gibt, wie man denn sich selber solche Teile bauen kann aus PVC-Rohren. Und dann habe ich natürlich auch mal ein bisschen damit rumgespielt und jetzt ein paar Euro investiert, das kostet ja nichts. Also so ein Rohr irgendwie 70 Cent oder sowas, 3 Meter, das ist nichts. Da kann man ganz viel mit bauen und ganz viel kaputt machen und sich in die Finger schneiden. Und dann kommen halt irgendwelche Flöten raus. Und dann kann man halt verschiedenste Flöten machen, irgendwie so ein bisschen wie Quena-Flöten, das sind die in den Anden. Da braucht man eigentlich nur ein Rohr oder irgendwie so Querflötenartige oder ja, ich habe noch eine im Bau, die dann eher so wie so eine Tin Whistle wäre. Aber ich kann ja mal versuchen, ob ich jetzt einen Ton rauskriege. Ja. Weil so gut sind die auch nicht.
Hey, voll cool.
Cool. Ah, sehr geil. Um jetzt ein bisschen die Stimmung zu heben. Also ich habe auch irgendwie mal vor, das dann ein bisschen so in den Ulmer CCC-Kreisen zu verbreiten, dass man mal gemeinsam Flöten bauen kann, weil man braucht irgendwie eine halbe Stunde bis Stunde Arbeitszeit und 10 Cent Materialkosten.
Wir sollten auch mal gemeinsam was spielen. Ja. Ich bin ja auch Flöter.
Flötist. Bläser.
Ja.
Ja. Also klar, sowas einfach, man nimmt etwas, eben gerade in dem Fall ein PVC-Rohr, das halt gar nichts mit Musik zu tun hat eigentlich, und macht dann da draußen eine Flöte.
Ja, überhaupt, Instrumente sind ja oft aus so wirklich interessanten Sachen. Also
ja, in Afrika gibt so viel
aus Kanistern, also Wasserkanistern. Ja. Und
die Cajon, oder wie das heißt, diese Trommelart, also dieser Sitzhocker, auf dem man trommeln kann und sowas.
Also praktisch eine Kiste, auf der man sitzt und
die hat dann noch so ein, verschiedene, also so eine Seite ist ein anderes Holz als der Rest. Ja. Das ist die Schlagfläche und dann hat man noch eine Stange drin mit irgendwie Raschelzeugs, dass man ein bisschen noch so ein Snare Drum hinbekommt und ein Bassloch und dann kann man damit ein Schlagzeug fast ersetzen. Und lauter solche Dinge sind halt irgendwie erfunden worden, gerade die aus PVC-Rohren, große Trommeln und was weiß ich. Also gibt sehr viel, was man machen kann. Und mit Elektronik dann natürlich kann man immer noch mehr machen.
Ja, viele Leute machen auch mit Musiksachen, also gerade die Creative Commons mit Commons Musik, die wir angehört haben vor 4 Wochen, glaube ich, als Milo hier zu Besuch war. Da haben wir Musik von Yu gespielt, der eben auch selber Musik macht. Das war jetzt nicht Creative Commons, aber wir durften netterweise die Musik spielen. War auch nicht von der GEMA blockiert zum Glück. Ja, und genau solche Sachen. Man kann eben super tolle Sachen machen mit Musik. Viele machen Musik. Ich habe jetzt bisher noch nichts irgendwie an Musik oder so veröffentlicht. Ich mache zwar gerne Musik, ich höre unglaublich gerne Musik, aber irgendwie selber habe ich bisher da noch nichts gemacht. Aber vielleicht.
Ich habe auch noch nicht wirklich irgendwie. Ich habe ein bisschen angefangen, was zu schreiben, aber das klingt nicht gut und ist noch lange nicht fertig, deswegen.
Ja, ich will das Leuten auch noch nicht antun, was ich da so gemacht habe. Aber das kann ja noch werden und es gibt zumindest die Möglichkeit und es gibt Leute, die das richtig gut können. Mhm. Und auch die würden wir als Hacker bezeichnen.
Natürlich. Also Hacker ist halt eigentlich. Es ist nicht jeder, der kreativ arbeitet, ist ein Hacker. Hacker geht auch darum, eben Dinge, die nicht so gemeint sind, also denen eine andere Bestimmung zu geben, als sie eigentlich mal gedacht waren. Also nicht unbedingt jeder, der jetzt ein Buch schreibt, würde ich auch als Hacker bezeichnen, aber viele Musiker, gerade auch wenn es dann Richtung elektronische Musik und Circuit Banding geht, die holen Töne aus irgendwelchen Platinen, von denen man keine Ahnung hat, dass diese Töne da rauskommen. Und das ist auf jeden Fall dann Hacking. Also
es gibt so einen schönen Bausatz, so einen Roboterbausatz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, den Azuro. Ich glaube, du hast auch einen, oder?
Ja. Und da macht der Motor komische Geräusche.
Ja. Und woraus besteht das Ding? Das hat 2 Motoren mit Rädern dran und dann hat es noch ein paar Sensoren und Taster und das war's eigentlich. Das Tolle ist, das Teil kann Musik machen. Es hat überhaupt keine Lautsprecher oder sowas, aber was hat es? Das hat 2 Motoren und wenn man die einschaltet, aber blockiert, dann summen die. Ja, also wenn man denen nicht erlaubt, sich zu drehen, die aber trotzdem da irgendwie Energie drauf, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber auf jeden Fall summen die. Und je nachdem, in was für eine Geschwindigkeit man da einstellt und die dann blockiert, werden sie eben höher oder tiefer. Und da gibt's Leute, die haben da ganze irgendwie Orchester draus gebaut.
Mhm. Kennt man ja auch diese irgendwie einen Scanner, einen Festplattenmotor und noch ein paar Sachen, die dann zusammen irgendwelche Musik machen und dann krasse, krasse Stücke eben umkomponieren und irgendwelche Filter bauen, dass dann nachher das Richtige spielen.
Kennt ihr das Video, wo irgendwie hunderte von Mikrowellen, also Mikrowellen, genau, wenn so eine Mikrowelle fertig ist, dann gibt es ja so ein Bing. Ja, oft, oder halt irgendein Ton, dass sie fertig ist. Und da haben sie irgendwie hunderte von Mikrowellen zusammengestellt, die dann Jingle Bells spielen.
Oh, nee, das kenne ich nicht.
Gibt's irgendwo auf YouTube.
Das ist auf jeden Fall auch Hacking. Also
es erinnert mich voll an dieses andere Projekt, wo jemand bei Amazon Mechanical Turk, wo es also möglich ist, Arbeitskraft zu mieten, irgendwie, ich weiß nicht, glaube ich, 300-400 Leute gemietet hat für jeweils ein paar Minuten und die sollten immer nur einen Ton nachsummen. Und er hat dann so eine kleine Website gebastelt, wo halt irgendwie der Ton kam und im nächsten Moment musstest du den nachsummen. Mhm. Und er hat halt diese 300-400 Töne von den verschiedenen Leuten, ich glaube es waren mehr, bin mir nicht sicher, die hat er zusammengeschnitten zu einer Melodie und es hört sich einfach sau cool an.
Ja, also solche Sachen, ja, sind einfach cool. Und das sind auch wieder so Sachen, die halt nur wegen dem Internet funktionieren, nur weil man eben freie Rechte dann an solchen Dingen hat, weil man irgendwie jetzt dann ein Musikstück nachspielen darf und es dann nicht durch ACTA verboten wird und ähnliches. Also haben wir den Kreis wieder geschlossen.
Ja. Ich habe jetzt hier gerade das Video gefunden, aber ich schaue gerade noch, wo das hier überhaupt anfängt zu spielen.
Ja.
Ich glaube, ich schalte es jetzt mal einfach hier so dazu. Weil da hört man, nee, jetzt hat es natürlich aufgehört zu laden, selbstverständlich.
Natürlich, immer die Technik.
Ja, aber das kommt bestimmt gleich. Ja, jetzt geht's wieder weiter.
Diese Computer, die machen einfach, was sie wollen.
Ja, zum Glück studiert. Ah, da hört man schon die ersten Mikrowellen. Ja? Ja? Also jetzt werden sie gerade eingestellt. Sie haben jetzt hunderte von Mikrowellen aufeinander gestapelt. Jetzt stellen die gerade hier so ein und jetzt hat es wieder aufgehört. Ich glaube, ich warte mal, bis sie komplett geladen ist.
Sie starten dann alle gleichzeitig oder mehr oder weniger gleichzeitig den Durchgang und dann drehen sie sich eine Weile und dann kommt das Bing.
Ja, genau. Jetzt warten wir mal, bis das Video komplett geladen ist, weil dann funktioniert das hier vielleicht auch.
Ja, währenddessen können wir ja hier Musik machen.
Auf dem Tisch klopfen, ja. Da gab's, ich habe einen tollen TED-Talk gesehen. TED wollte ich eigentlich später ansprechen, aber das passt eigentlich auch ganz cool von einer Musikerin. Werde ich auch später ansprechen, weil jetzt das Video fertig geladen ist. So, also da sind wir wieder. Oh, bisschen laut. Na. Ah. Also ich bin dann bei sowas ein bisschen perfektionistischer. Ich glaube, das hätte man auch noch irgendwie so hinkriegen können, dass es ein bisschen flotter geht. Mhm. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Idee.
Auf jeden Fall. Man kann es ja doppelt so schnell abspielen, dann passt's.
Ja.
Ja.
Naja. Ja, hören wir nochmal Musik?
Ja, können wir machen.
Ja?
Wenn wir jetzt gerade die ganze Zeit von Musik gesprochen haben.
Ja, wir reden heute sowieso relativ viel über Musik, stelle ich gerade fest. Ja. Ne, macht nichts. Leute, die auch nicht unbedingt die traditionellsten Musikinstrumente nehmen, sind Pornophonik. Pornophonik, also ist eine Gitarre dabei, das ist doch eher ein traditionelles, klassisches Instrument. Aber als weitere Instrumente gibt es zum Beispiel ein Gameboy oder ein C64. Und ich habe keine Ahnung, welches Lied da jetzt kommt, aber es kommt ein Lied von Pornophonik, die wir öfter spielen. Viel Spaß.
I'm
Mit Def Radio, eurem discordischen Chaos. Nee, Moment. Computermagazin.
Chaos-Magazin.
Chaos-Magazin.
Ich wäre dafür, wir nennen es ab jetzt discordisches Chaos-Magazin.
Fail.
Nee, ich finde, das war richtig. Also, ich habe nur den neuen Namen schon benutzt, den ihr alle noch gar nicht kennt.
Genau.
Jetzt hat trotzdem niemand mitbekommen, wer wir sind. Wir sind Def Radio und beziehungsweise der Chaos Computer Club Ulm, der hier im Äther den Äther unsicher macht. Mhm. Mein Gott, bin ich halt verrückt.
Chaotisiert, kann man das so nennen?
Ja. Wir sind Chaoten und wir haben Projekte und Hannes möchte dazu noch was sagen.
Wir hatten es eben vorher, hat Michi gemeint, wir haben halt Projekte und irgendwie so andere Leute nicht. Und vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, das ist natürlich jetzt vollkommen subjektiv, dass normale Menschen, ganz große Anführungsstriche, haben halt ein Hobby vielleicht. Das ist dann, sie sind im Sportverein, Musikverein oder irgendwie sowas und dort sind sie halt. Und das ist ihr Hobby. Und unser Hobby ist eher so ein Meta-Hobby. Wir haben das Hobby zu hacken und dadurch hat man halt auch Projekte, weil man hackt mal das eine, mal das andere, man macht mal dies, mal jenes und man hat irgendwie nicht halt das, ich gehe halt dreimal in die Woche ins Fußballtraining oder sowas oder fünfmal, sondern ich mache halt irgendwas, weil das halt mein Hobby ist. Also
Das finde ich aber interessant, dass du jetzt Hobbys ansprichst. Was macht ihr denn sonst so? Also gibt es irgendwas, was ihr regelmäßig gerne macht?
Ja, ein bisschen Training, ein bisschen Musikverein.
Und also was heißt Training?
Tai Chi Chuan. Da machen wir auch mal noch eine Sendung. Die ist schon in Planung.
Sehr schön.
Ja. Also Kampfsport gibt's. Es wäre jetzt interessant, ob es mehr Leute in Kampfsport gibt, die auch eher Hacker sind oder so oder nicht. Und Kampfsport gegen Kampfkunst und alles, aber vermutlich nicht.
Also kommt mir so vor. Ne? Also ich bin auch im Aikido und da sind sehr, 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 sehr viele Informatiker. Mhm. Sehr, sehr, sehr viele Informatiker. Nicht unbedingt immer Leute vom Chaos, aber ich weiß doch, viele Leute aus dem Chaos Computer Club machen Kampfkunst.
Ja.
Wobei, ich weiß nicht, ob das jetzt überdimensional viele
das
sind.
Das ist bestimmt nur eine statistische Ungenauigkeit, irgendwie ein statistischer Fehler, wie man das nennt, oder halt ein subjektiver Eindruck, der halt komplett falsch ist und überhaupt keine Aussage hat. Genauso wie meine Aussage gerade vorher mit Hobbys und Projekte.
Ich bleib trotzdem dabei.
Ja.
Jo. Jetzt,
Hobbys.
Ja, hatten wir gerade. Was habt ihr sonst so, Michi?
Ganz viel.
Irgendwas regelmäßig?
Also ich bin in keinem Verein oder so, weil ich weiß nicht, komme mit Hierarchien überhaupt nicht klar. Und diese ganze Vereinsheimserei, das ist überhaupt nicht mein Ding. Dass ich irgendwo regelmäßig hingehen muss oder so, das liegt mir überhaupt nicht.
Das mir auch nicht. Bei mir ist bei Musik ist halt so, ich gehe halt ab und zu mal, weil man muss ja schon mal beim Konzert dann vorher die Stücke mal gesehen haben. Und ja, wenn ich halt Zeit habe. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich dann jeden Abend, die haben immer Freitagsprobe und dann immer noch Vereinsabend. Ich bin da auch niemand dafür. Also es geht gar nicht, dann noch abends irgendwie mit den allen irgendwie zu trinken und was weiß ich was. Das bin ich gar nicht dafür.
Also ich bin schon sehr social, würde ich sagen. Ich mache schon unheimlich viel
mit
anderen Leuten, aber halt nicht in so einem Kontext. Genau. Sondern ich weiß nicht, mir ist das enorm wichtig, dass ich halt Sachen machen kann, wann ich sie will oder wie ich es will und dass ich dann nicht einen festen Termin habe. Und Hobbys, ich mache einfach unheimlich viel und ich habe einen Eindruck, dass das auch was ist, was Hacker ausmacht. Und deswegen, das mit dem Kampfsport würde ich wahrscheinlich in die Richtung versuchen zu begründen, dass wir einfach so unheimlich viel Interessen haben, also Musik, Fotos, Coden, irgendwas zu bauen, es ist einfach ein extrem breites Interessenfeld und ich habe den Eindruck, dass das bei ganz, ganz vielen Hackern so ist, dass die einfach ein enorm starkes Interesse daran haben, sich fortzubilden oder neue Dinge kennenzulernen.
Ja.
Und das ist auch was sich bei mir voll zeigt. Also
es ist nicht so, dass man als Hacker jetzt irgendwie, man hat halt seinen Beruf.
Ja.
Man geht halt irgendwie jeden Tag zum Arbeiten ins Büro und kommt abends heim und dann macht man halt nichts mehr, sondern man ist halt, auch wenn man daheim ist, man ist ja immer noch Hacker.
Genau. Also bei mir ist es auch häufig so, dass wenn ich denke, ich hatte einen unproduktiven Tag, gestern war echt irgendwie total mies, aber ich habe trotzdem irgendwie ein Projekt fertig gecodet, zwei Blogbeiträge geschrieben und 5 Wiki-Seiten angelegt und denke dann so, fuck, ich hätte viel mehr machen sollen. Das ist, glaube ich, was das Hacker auch ausmacht, so dieses, man kriegt gar nicht mit, dass man eigentlich unheimlich viel macht, dass man unheimlich viel Output hat. Und bei mir ist es, also auch wenn ich nichts wirklich regelmäßig mache ich doch, also nicht jede Woche an einem festen Termin irgendwas, habe ich doch immer irgendwas am Laufen und ich habe immer ein Foto dabei, immer ein Voice Recorder dabei, meistens ein Laptop auch noch dabei und ich habe einfach unheimlich viel Output.
Ja, um jetzt hier nicht irgendwie das aufkommen zu lassen, dass Hacker irgendwie auf gar keinen Fall in Vereinen oder sonst was sein wollen. Bei mir ist es anders. Ich habe extrem viel regelmäßige Termine. Also ja, das, ja. Extrem viel. Ich habe, gut, Montagstreff ist immer, da bin ich jetzt allerdings nicht mehr so regelmäßig, muss ich leider sagen. Naja, aber ich mache verschiedene Kampfkünste. Da habe ich auch jede Woche 3 bis 4 Mal regelmäßig Training. Ich bin bei der Wasserrettung sehr aktiv, da haben wir auch irgendwie monatlich Treffen und wöchentlich, je nachdem welcher Teil. Also irgendwie, ich bin als Bootsführer da, jetzt neu auch bei den Tauchern aktiver und überhaupt als Rettungsschwimmer, das ist, da hat man auch immer sehr viele regelmäßige Termine, also irgendwie einmal in der Woche Training und 2 Mal im Monat irgendwelche Übungsabende und so, ja. Und dann spiele ich auch noch in einer Band so ein bisschen Gitarre, da haben wir auch noch regelmäßige Proben. Also bei mir ist es ganz anders. Ich habe so viel regelmäßiges Zeug. Eigentlich fast nur regelmäßige Termine bei mir.
Fast regelmäßige Termine habe ich auch viele. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Man hat halt irgendwie, vor allem ich habe dauernd Überschneidungen. Es gibt an jedem Abend könnte ich zu 3 verschiedenen Veranstaltungen gehen und muss mir immer für eine entscheiden.
Ja, es geht mir genauso.
Ich mag diese, also so ein regelmäßiger Termin hat für mich irgendwas von Verpflichtung, sowas.
Ja,
von,
hat es auch.
Wenn du nicht auftauchst, dann ist es irgendwie.
Ja, bei mir ist es eher so, dass ich zu jedem von den 3 gehen will, aber ich kann halt nur zu einem.
Und ich weiß nicht, diese Verpflichtung, ich mag das nicht so. Ich mag klar. Die starke Freiheit, das ist mir eigentlich recht wichtig.
Ja, ich finde es toll. Andererseits, es bringt dir was. Also auch wenn du, es hilft zumindest öfter mal zu motivieren, also sich selbst zu motivieren, auch was zu tun. Also auch wenn man das im Allgemeinen gerne machen möchte, wenn man da irgendwie gerade keinen Bock drauf hat, dann sind das immer solche Einstiegspunkte, wo es dann anfängt zu schleifen oder dann im Sand zu verlaufen.
Also ja, irgendwie, dann muss halt mal hin.
Wenn ich habe schon so oft angefangen, Japanisch zu lernen und jedes Mal mache ich dann irgendwie wieder, ach, dieses Semester mal was anderes stattdessen und dann habe ich es wieder komplett verlernt, muss wieder von vorne anfangen. Und bei sowas, wenn man doch das hat und man sagt, ja, das ist regelmäßig und da versuche ich auch hinzugehen, dann hilft es das auch. Ja.
Ja, ich denke, das kommt auf die Person also
es gibt,
an. Bei
es gibt
mir ist das nicht Nachteile, so, aber ich kann das schon nachvollziehen.
Klar, jeder arbeitet ja anders, jeder lernt auch anders und alles Mögliche deswegen. Aber auf jeden Fall was bei uns allen 3 ist, das ist, dass wir sehr viele verschiedene Dinge tun eben. Ja. Und sehr viele verschiedene Verpflichtungen. Im Gegensatz zu manchen anderen, die halt irgendwie jetzt, also was ich so mitbekomme, halt arbeiten und dann heimgehen und dann vielleicht noch irgendwie mal Sport oder halt Fernsehen schauen oder was weiß ich. Also relativ wenig machen.
Ja. Und wir machen Radio. Wir machen CCC, wir besuchen Schüler an Schulen und halten Vorträge, wir machen Montagstreffs, andere Vorträge, Sport, TPK. Kampfkunst, Rettungsdienste, alles Mögliche.
Ja.
Ja. Oder bauen Musikinstrumente. Voll cool. Ja, jetzt die Frage, worüber wollen wir sonst noch quatschen? Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Was mich sehr interessieren würde, wäre zum Beispiel, wie ernähren wir uns denn? Was haltet ihr davon, wenn wir da jetzt so ein bisschen einsteigen?
Also mein Mitbewohner hat sich neulich über mich lustig gemacht, weil in meinem Kühlschrankfach war Kaffee drin, also gemahlener Kaffee. Ich stelle den gerne kalt, ein bisschen seltsam vielleicht, aber ich mag das. Dann war drin jede Menge Energy Drinks, so 3-4 Dosen und jede Menge Club Mate und 1 Kilo Karotten.
Okay. 1 Kilo Karotten. Da war jetzt wahrscheinlich der Hauptbestandteil Koffein. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
Ja, also mehr als 50% des Kühlschrankinhalts Koffein, das muss sein.
Und dann, also das gehört schon irgendwie dazu. Das ist ganz, ich weiß nicht. Warum ist das so?
Ich weiß nicht. Also ich hab mal so Zeiten, da nehme ich 3 Monate lang keinen einzigen Milligramm Koffein zu mir. Mhm. Und dann halt mal wieder so eine Zeit, wo ich halt irgendwie jeden Tag 4 Flaschen Club Mate trinke oder so. So ungefähr.
Also, ja, also ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, wir haben jetzt nicht drüber geredet, aber bei mir ist es so, dass ich nachts arbeite. Das ist mein höchster Output. Also das, was für die meisten Leute vielleicht so, weiß nicht, morgens um 10 ist, das ist halt bei mir nachts um 1. Das, mein Biorhythmus ist da einfach verschoben. Ich habe den besten Output nachts, weil es einfach, es ist ruhig, kein Mensch nervt irgendwie groß. Es ist, du kannst machen, was du willst, und mir geht es häufig so, dass ich für mich die produktivste Zeit von 12 bis 3 Uhr morgens ist.
Almut hat mich am Mittwoch in der Plattform gefragt, wieso trinkt ihr so viel Koffein, schlaft ihr nicht? Und dann habe ich gesagt, ja doch, aber halt zu anderen Zeiten als andere.
Ja.
Und ja, wahrscheinlich liegt es einfach daran, ja. Ja, und Koffein, da denken viele Leute gleich an Kaffee. Wir trinken natürlich auch viel Kaffee. Zumindest viele von uns. Es gibt auch Leute, die überhaupt keinen Koffein trinken oder überhaupt zu sich nehmen. Ja, aber viele von uns trinken Kaffee, aber das ist nicht das Einzige. Viele trinken auch Tee. Ich vor allem sehr gern Matcha, der eben sehr, sehr viel Koffein auch enthält.
Ich trinke allen möglichen Tee.
Ja, ich trinke auch allen möglichen Tee, aber hauptsächlich gern Matcha. Also es ist einfach so eines meiner absoluten Lieblingsgetränke. Und natürlich Clubmate oder überhaupt Mate-Tee auch, also was ja eigentlich kein Tee ist, sondern ein Aufguss so einer südamerikanischen Pflanze.
Das Problem der deutschen Sprache.
Dass wir keine Unterscheidung haben zwischen der Teepflanze
und anderen Aufgussgetränken. Oder Infusion.
Ja, fast alle Sprachen unterscheiden da, gell?
Ja, nur wir nicht.
Zwischen irgendwie. Tee und Früchtetee.
Ja.
Und was haben wir denn sonst noch so? Ja, Energy Drinks hast du schon erwähnt. Mhm. Cola natürlich, wobei das selten die Coca-Cola ist. Meistens sind es irgendwelche alternativen Cokes. Also es gibt die Club Marti Cola, die ich zurzeit sehr gerne trinke. Es gibt die Fritz Cola, die aus Hamburg kommt. Es gibt die Afri-Cola, die früher die Fritz Cola, nee, andersrum, also Afri-Cola. Das alte Rezept von Afri-Cola ist die Fritz-Cola, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Okay. Ja. Und es gibt zum Beispiel ganze Blogs, die sich damit beschäftigen. Der Hackerbrause.org, glaube ich.
Hackerbrau.se.
Ja, Hacker.brau.se, oder?
Irgendwie so,
ja. Ja, Hacker.brau.se wäre auch ein Blog allein über diese Hacker oder ja Getränke mit Koffein.
Die haben ja auch vor einer Weile ein Buch rausgebracht.
Richtig, das wollte ich mir auch mal noch zulegen.
Ja. Sollte man sich gleich ein paar kaufen, so als Geschenke für irgendwelche Nerds und Hacker, die man so kennt, dann kann man die gut verteilen.
Ja. So, das ist alles flüssig.
Ja. Ich mag noch Chai-Tee.
Chai ist auch sehr lecker. Ist da Tee drin schon, gell?
Ja.
Das ist, glaube ich, Schwarztee drin, ne?
Und wir hatten jetzt gerade nur die ganzen Dinge, die man halt trinkt, um Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Es gibt ja noch die ganzen Dinge, die man trinkt, um zu genießen.
Ja,
also zum Beispiel Whisky. Meine Whisky-Sammlung wird immer größer. Immer wenn ich ein paar 20 Euro übrig habe, kommt eine Whisky-Flasche dazu.
Ich glaube, ich muss dich mal besuchen. Und bring dir ein Whisky mit.
Und dann können wir mal ein bisschen kannst du die probieren. Anderen trinken.
Ja, Whisky ist sehr, sehr verbreitet bei uns.
Ja, das stimmt. Bei uns allen drei eigentlich.
Interessant. Ja, da habe ich jetzt auch einen Freund neulich besucht, ja. Und der hat mir auch einen Whisky angeboten. Und ich so, oh, also ich weiß nicht, früher kannte ich das irgendwie gar nicht so, dass viel Whisky getrunken wird. Und es wird auch nicht getrunken, um sich zu betrinken.
Nein, weil dafür ist es
zu teuer.
Ja. Und dazu, ja, ich weiß nicht. Also betrinken tut man mit halbwegs billigem Alkohol in Cocktails. Oder mit Bier, je nachdem. Aber nicht mit einem Whisky. Es gibt auch Cocktails mit Whisky drin, aber das ist was anderes.
Ja.
Also so ein Jackie Cola, das ist einfach, ich vermisse diesen Geschmack einfach ab und zu. Das ist schon...
Jackie Cola, Jack Daniels finde ich jetzt komisch. Schmeckt mir überhaupt nicht, aber...
Ich mag diesen Geschmack schon. Das ist so ein eigenartiger Geschmack und manchmal
kriegt er einfach
tierisch Lust
drauf. Das ist auch so ein Betrink-Cocktail.
Finde ich nicht. Also ich trinke zumindest recht häufig auch einfach mal so. Aber es ist natürlich, aber
Man kann ja jeden Betrink-Cocktail auch so trinken.
Ja, natürlich.
Ja.
Also ich finde zum Beispiel,
Alkohol.
Mojito ist auch ein saucooler Cocktail.
Auf jeden Fall. Ginger Mojito statt Soda, Ginger Ale reinfüllen. Ja. Voll gut.
Es gibt noch den Moskau Mule, das ist hier so ein absoluter Geheimtipp.
Ja, Moskau Mule.
Und zwar, wenn ihr hier in Ulm mal ins Engie geht, der steht nicht auf der Karte, aber die Bedienungen, die wissen dann schon, um was es geht. Und es kommt immer ganz besonders nett, wenn man sagt, der steht nicht auf der Karte, aber ich hätte gerne Moskau Mule. Und sie zwinkert dann so, alles klar. Und kein Mensch am Tisch weiß, um was es geht. Das ist ziemlich geil. Das ist quasi Wodka mit Soda und Gurken.
Genau. Ich habe den in Berlin mal getrunken und das ist so gut. Der war dort auch wirklich im im Metallbecher serviert. Also der ist normalerweise in so einem Messingbecher, glaube ich, oder sowas. Und war das nicht die Geschichte, wo der eine Typ in die Cocktailbar gegangen ist und gesagt hat, ja, die da drüben bieten einen Moskau Mule an und ich hätte jetzt keinen, einen, der funktioniert so und so und so. Und dann haben sie ihm halt gemacht, dann ist schon die andere Bar rübergegangen gegenüber und hat gesagt, ja, die da drüben machen einen Moskau Mule, mach den mal so und so und so. Ich weiß nicht, ob das bei dem Cocktail war, ich glaube, ja. Wahrscheinlich nur der Urban Legend.
Nachtrag zum Sport.
Ja.
Ich habe mir vorhin schon überlegt, irgendwo hatte ich doch das schon mal gehört. Also irgendwie, ich hatte da irgendwie einen Vortrag oder so im Hinterkopf. Nee, aber Phil hat gerade im Chat geschrieben, ja, im Jargon-File steht doch was über Kampfsport und Hacker.
Jargon-File.
Ja. Den Link lese ich jetzt nicht vor, aber es gibt hier, ich kann mal die Überschrift vorlesen. Physical Activity and Sports. Und ich glaube, wir verlinken das einfach.
Ja.
Weil da wollen wir jetzt nicht groß raus zitieren. Aber da gibt es auf jeden Fall noch was, so als Nachtrag.
Ja. Wir waren jetzt bei flüssiger Nahrung.
Ja, also was ich auch auf und zu tierisch gern trinke, ist einfach ein richtig gutes Bier. Ein kaltes Bier, das ist...
Ja, ich mag Bier nicht, aber
es gibt hier so,
ich kann es
so
gut verstehen.
Es gibt hier so ein paar lokale Brauereien in Ulm, die ihr Bier auch nur in Ulm-Umgebung, so Ehingen maximal noch vertreiben. Und ich finde gerade von Ullis... Das Bier, das schmeckt mir einfach unheimlich gut.
Das kommt ja aus Ehingen hierher.
Das ist halt so ein übelst, für mich so ein schwäbisches Bier, sowas uriges, würziges. Das
schmeckt mir auch manchmal. An Silvester haben wir Ullis Doppelbock getrunken oder sowas. Das war ja gut.
Und ich finde, zum Essen, mir geht es einfach so, dass ich ab und zu so ein kaltes Bier dazu, gerade wenn es so ein richtig deftiges Essen ist. Das,
bei mir ist eher so dann abends, wenn man sich irgendwie aufs Sofa hockt und dann vielleicht doch mal ein sinnvoller Film im Fernsehen kommt, dann trinkt man noch einen Whisky.
Ich muss schon wieder mit einem Nachtrag unterbrechen. Ja. Also es ist halt ein bisschen hin und her, aber noch länger her. Also vor einer Stunde ungefähr haben wir über die ACTA gesprochen, über die ACTA-Demo. Und da kam jetzt gerade ein Gästebucheintrag rein, nämlich, dass wir gesagt hatten, es ist jetzt irgendwie... Ein Unterschied, ob jetzt die Partei so als Partei spricht oder ob irgendwie einzelne Leute an der Basis sich halt für irgendwas einsetzen wollen. Und wir hatten da die SPD angesprochen und im Gästebuch kam gerade der Kommentar, ja, es ist eigentlich bei jeder Partei so. Also es gibt immer Leute, die nicht immer mit allen Punkten ihrer Partei übereinstimmen, die aber einfach was tun wollen, deshalb da dabei sind. Stimmt natürlich. Ja, auch Hacker bei den Parteien. Sorry, dass ich das jetzt wieder so unterbrochen habe. Ne? Mhm. Jetzt waren wir immer noch bei flüssiger Nahrung. Nehmen wir denn auch feste Nahrung zu uns? Selten, ja. Ne? Nee, Pizza. Also Pizza gehört damit dazu. Aber wenn es mal nicht Pizza ist, dann fällt mir auf, dass sehr viele Hacker sehr, sehr gerne selber viel kochen.
Ja,
Du kannst, es ist halt genau das Gleiche, ob ich jetzt ein Stück Elektronik auseinandernehme oder ob ich jetzt ein gutes Gericht auseinandernehme und da dran rumtweake und rumhacke.
Genau.
Das ist ja eigentlich das Gleiche. Das ist eben das, was ich vorher gemeint habe. Man erzeugt etwas, das nicht unbedingt so vorhergesehen war, aus etwas komplett anderem.
Genau, also es gibt auch unheimlich viel Parallelen zwischen Coden und Kochen. Beides ist irgendwie, hat sowas von, es ist ein Algorithmus, der irgendwie befolgt wird, aber an bestimmten Stellen kannst du den abwandeln und es kommt... Ja, es hat, finde ich, sehr viel Parallelen.
Ein Kochrezept ist auch das typische Beispiel für Informatik 101, wo gesagt wird, ja, ein Algorithmus ist ein Kochrezept.
Nicht determiniert, aber ja, nicht robust, nicht unbedingt korrekt.
Ja, das kommt dann natürlich sehr auf das Kochrezept drauf an, aber man kann das auch besser formulieren. Und da gab es ja auch, wir hatten ja Mampf mal zu Besuch hier. Die haben eben versucht, dieses Kochen hier so ein bisschen zu unterstützen durch Ubiquitous Computing, also irgendwie, dass man eben Computer einbaut, die da unterstützen beim Kochen, dadurch, dass sie die Kochplatten für einen einschalten, wenn sie merken, dass da was draufsteht oder dass da das Richtige draufsteht.
Dass sie auch den Topf erhitzen und nicht mehr die Kochplatte und lauteste Sachen, ja.
Ja, genau, da geht es ganz gut rein. Ja, was kocht ihr denn so gern?
Och. Also wenn ich nur so irgendwas koche, dann schneide ich mir meistens irgendwelches Zeug zusammen, was ich gerade im Kühlschrank habe. So ein bisschen Gemüse, ein bisschen dies, ein bisschen jenes und mache dann irgendwas damit.
Michi, du hast im Kühlschrank Kaffee, Energy Drinks und Karotten. Was kochst du denn daraus?
Ich ernähre mich vor allem. Also gerade Vesper, ich unheimlich viel. Es ist sehr variabel, was du einbaust in dein Vesper. Du kannst natürlich Tomaten oder Paprika schneiden oder frischen Käse guten oder kannst noch irgendwie Speck dazu packen. Es ist sehr variabel. Deswegen habe ich gerade. Und Karotten sind bei mir eigentlich immer dabei, weil ich irgendwie total auf Karotten gerade abfahre, weiß auch nicht. Das ist normalerweise nicht, bloß halt gerade habe ich irgendwie so einen Tick. Hm. Ansonsten, ich koche auch so und eigentlich recht viel. Was ich im Herbst sehr gern mache, ist Kürbissuppe mit Hokkaido-Kürbis.
Oh, sehr lecker.
Und weil es ist einfach so cool, dass du halt diesen Topf hast und dich 2-3 Tage von dem ernähren kannst und immer, wenn du Hunger hast, was warm machst. Und ich mache mir dann häufig irgendwie, ich brate noch Speckwürfel an und pack die immer noch mit rein. Das ist einfach saugeil. Mhm. Und Brot ist halt, ich meine, ein richtig gutes Bauernbrot. Dann hier in der Gegend gibt es dieses genetzte Brot, das halt oben mit Wasser bestrichen wird, bevor es aufgebacken wird. Und das hat dann so eine tolle Kruste oben. Und ich finde, ein frisches Brot, das ist schon was richtig Tolles. Ich esse auch unheimlich viel Brot.
Also auch wieder, es fällt mir auch immer wieder auf, dass man das halt viel mehr auch, also natürlich, man isst auch mal einfach nur, um satt zu werden, aber öfters mal halt auch so, einfach um was Cooles zu haben.
Ja.
Irgendwie. Ja, gerade so Fashbow mal wieder, das muss ich auch mal wieder machen.
Ich habe auch mit vielen Leuten geredet, die irgendwie im Auslandssemester waren, und die haben eigentlich durchwegs gemeint, dass das Erste, was sie hier vermissen, ist das Brot. Weil es wohl in wenig Ländern so krass viel Auswahl an Brot gibt wie hier.
Richtig gutes Brot, das kann ich einfach nicht dagegen.
Ich meine, auch wenn ich mal richtig wenig Backwaren zu mir nehme, dann esse ich doch eine Brezel oder so. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass wir hier schon ziemlich viel Backwaren konsumieren in Deutschland.
Ja. Also deutsche Bäckereien sind überall bekannt. Das ist einfach so.
Ja.
Ich ernähre mich jedes Wochenende sehr viel vom Pfannkuchen.
Ja, Pfannkuchen sind auch toll.
Also jedes Wochenende gibt es eigentlich
Pfannkuchen. Die kann man auch so gut hacken. Das Grundkonzept ist einfach und dann kann man variieren, wie man will.
Ja, und ich habe jetzt vor ein paar Wochen angefangen, jede Woche eine neue Zutat da rein zu probieren. Ich habe da mal mir Nudeln drauf getan. Nee, das war noch nicht drauf. Maultaschen habe ich mal drauf getan, also in die Pfannkuchen eingerollt. Jetzt im vergangenen, also vor 2 Tagen, haben wir den Pfannkuchen getan. Also ein Berliner in Süddeutschland. Mhm. Pfannkuchen in Berlin. Wie heißt ein Pfannkuchen dann in Berlin? Eierkuchen? Keine Ahnung.
Irgendwie sowas, ja.
Lieber Chat, wie heißen Pfannkuchen in Berlin? Kann das mal bitte jemand recherchieren?
Am besten Berliner.
Vielleicht heißen die dann Berliner in Berlin.
Nee, die heißen nicht Berliner. Ich kann jetzt meine Cousine fragen, aber die weiß es vermutlich auch nicht.
Da habe ich mal einen Schnitzel reingetan, um genau zu sein, ein Cordon Bleu. Das war ziemlich lecker.
Oh. Ja.
Oder Ei mit Schinken und Ahornsirup.
Mhm. Oh ja, das Ahornsirup kann man überall dazu machen.
Da hatten wir schon ausführliche Diskussionen drüber.
Von einer Weile habe ich halt Zwiebeln angebraten und dann Schuss Ahornsirup dazu. Das schmeckt so geil.
Oh.
Das ist leicht ankaramellisiert und dann den Rest dazu, den man dann mit
dabei. Auch sehr geil ist, weil du jetzt sagst, Zwiebeln und dann Ahornsirup dazu, Käsesoße selber machen und Gnocchis. Das ist, Käsesoße lässt sich auch so geil machen mit Zwiebeln. Also Zwiebeln hacken und anbraten und dann Knoblauch noch dazu, auch schön klein geschnitten anbraten. Das riecht eh immer tierisch gut. Und also, dann,
wie meinst du? Wir haben eine Meinung aus Leipzig zu dem Pfannkuchen.
Okay. Und dann noch Käse dazu.
Die ich jetzt nicht sagen darf, offensichtlich.
Wieso?
Weil du weiterredest.
Achso, ja.
Ja, also das noch kurz fertig machen.
Genau, dann noch Käse dazu, bisschen Butter, das ist schon...
Ja.
Echt coole Käsesoße, die zwar Kalorien hat ohne Ende, aber saugeil schmeckt.
Ja.
Und Wein, Weißwein.
Käse anbraten. Man glaubt das nicht.
Oh, ja. Auch sehr geil, das gebackene Camembert selber gemacht.
Ja.
Also ein Ei schlagen und dann halt ein Camembert drin.
Drin wenden und dann eben
Semmelbrösel. Ja, oder Semmelbrösel. Aber jetzt mal zu.
Ja. Also die Dinger, die ich jetzt hier Pfannkuchen genannt habe, nämlich, also ich beschreibe das mal, weil ich glaube, das wird überall anders genannt. Mhm. Also ich mache mir Teig.
Pfannkuchen.
Eigentlich so Kreppteig ist es mehr.
Ja.
Und tue das in die Pfanne, so eine dünne Schicht. Hier Leute machen es unterschiedlich dick und nach einer Weile wende ich das und gerade auf der anderen Seite und dann esse ich das. Jetzt verschiedene Sachen, süß oder nicht süß, wie auch immer. Und in Leipzig heißen die wohl Eierkuchen, also wahrscheinlich in Berlin wird es dann ähnlich sein. Ja gut, ja, ist jetzt nicht so nah beieinander, aber okay. Und die Dinger, die wir Berliner genannt haben, heißen da Faschingskrapfen.
Ja, Krapfen. Ja, Krapfen kenne ich auch. Krapfen gibt es auch, ja eben.
Nee, Moment, Pfannkuchen. Also Faschingskrapfen heißen Pfannkuchen. Sowas.
Ja, aber also gibt es die nur zu Fasching?
Das gibt's nee. In vielen Bereichen gibt's die Berliner, die Krapfen, wirklich nur zur Fasching oder so.
Das ist ja
übel. Oder ja.
So, Michi, es gibt Schelte für dich aus dem Chat.
Oh Gott, no.
Katja sagt, du sollst bitte weniger über Käse reden. Ja?
Dann reden wir jetzt über Fleisch.
Wie wär's mit Pilzen? Reden wir über Pilze?
Pilze sind auch gut. Oh, es gibt so viele verschiedene Pilze.
Pilze kann man auch schön in Pfannkuchen tun. Mhm. Also in die Pfannkuchen aus der Pfanne, nicht in die Pfannkuchen aus dem...
Das geht auch.
Krapfen.
Krapfen. Krapfen mit Pilzfüllung. Aber ja, so wie Muffins mit irgendwelchen deftigen Füllungen. Das ist auch richtig toll. Man kennt ja Blaubeermuffins, Schokomuffins. Dann gibt es aber auch Muffins mit Speck oder Schafskäse oder was auch immer. Voll toll. Ja. Wir wollten jetzt über Fleisch reden.
Ja, okay.
Fleisch.
Wir grillen, also TTC grillt auch einmal im Jahr. Mhm. Ne? Also wenn ihr...
Aber dann ein richtiges, perfektes Steak.
Mhm.
Das, ja... Muss man einfach mal machen. Man braucht die richtige Pfanne für, muss es richtig heiß machen, richtig Öl rein und dann richtig anbraten, dann noch kurz in den Backofen. Perfekt.
Ganz wichtig ist halt, dass man die Pfanne richtig heiß macht. Dass wenn du das Fleisch reintust, dass die Poren einfach sofort zugehen und der Fleischsaft innen drin bleibt. Ja. Und das ist was so viele Leute falsch machen, dass die das Fleisch in die kalte Pfanne legen und das ist einfach.
Und dann läuft
das
alles
raus. Das geht gar nicht.
Ja.
Das ist genauso schlimm, wie wenn du zum Beispiel eine Pfanne also anfängst heiß zu machen, du tust irgendwie Öl rein und direkt Zwiebeln rein.
Ja, nee.
Und die saugen sich halt einfach mit diesem Öl voll. Das ist auch ein totaler Frevel. Das geht gar nicht.
Ja, ja. Und halt eben, ja, auch,
und, ja. Also, was ich finde, was auch ähnlich schlimm ist, ist Hackfleisch. Wenn du so ein 500-Gramm-Pack hast und einfach das ganze Ding reinpackst und dann mit so einem Ding komplett auseinandermanschst, sodass jedes bisschen Fleischsaft raus ist. Ich mache immer solche kleinen Bällchen und tue die dann in die heiße Pfanne rein, sodass halt der Fleischsaft innerhalb der kleinen Hackfleischbällchen noch drin ist. Und gerade bei Spaghetti Bolognese oder so ist das schon...
Michi, was hältst du davon, da mal ein Kaufseminar dazu zu halten? Das würde mich mal
sinnvollen Kochen. Sinnvollen Kochen. Muss ich mal eine Seite anfangen und anfangen zu sammeln. Der Nico hat so eine Seite angefangen im Wiki, im UNCCC-Wiki zu Best Practices. Also einfach so Sachen,
da die kannst man... Da kann so Fleisch mit rein tun.
Das Practices zum Kochen.
Und da waren einfach, also es sind einfach so ein paar Sachen dabei. Ich kann ja gleich mal reinschauen, während ihr weiterredet. Dann
okay. Also Steak gibt's auch seltenst in Restaurants sinnvoll gemacht. Das ist erstaunlich, wie schlecht die manchmal sind. Mhm. Deswegen esse ich es meistens in Restaurants nicht. Ja, sonst, man kann Fleisch ja in den verschiedensten Qualitätsstufen kaufen. Es ist nur leider als Student immer ein bisschen teurer, sich dann das ganz gute Fleisch zu kaufen.
Ja, aber man kann es schon hin und wieder mal machen.
Ich meine, ja, ab und zu mal,
klar. Oh, wo wir gerade bei teuer sind. Naja, gut, teuer jetzt nicht unbedingt, aber wo wir gerade bei Ernährung sind.
Mhm.
Bubble Tea haben wir vorhin noch nicht erwähnt.
Stimmt, ja.
Bubble Tea, auch ein Getränk. Ja,
200 Meter Luftlinie.
Ja, sollen wir uns nachher noch einen holen?
Ja.
Gehen wir nach der Sendung uns ein Bubble Tea holen. Wer Lust hat, kann uns da treffen. es ist so ein thailändisches Restaurant.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, wie es heißt.
Asia Wok oder so.
Asia Wok, glaube ich. Ist neben dem Thai House, ist auch ein asiatisches Restaurant. Und zwar in der Nähe vom Bahnhof, da gegenüber vom Telekom-Gebäude.
Einzige Bubble Tea hier in der Gegend.
Genau,
da gibt's 25 Kilometer Umkreis oder
sowas. Da gibt's Bubble Tea und da werden wir so 2:50 oder so, werden wir da wahrscheinlich aufschlagen und uns Bubble Tea holen. Können wir uns mal treffen, wenn ihr
Wir Lust machen jetzt habt. Nicht direkt Werbung für diesen Laden, sondern Werbung für Bubble Tea.
Nee, für uns, dass wir da sind.
Stimmt, wir machen Werbung für uns.
Ja, und Bubble Tea ist toll. Also was ist Bubble Tea? Bubble Tea ist im entferntesten Sinne Tee. Nee, es kann schon Tee drin sein. Also ich trinke sehr gerne Tee mit irgendwie Milch oder sowas oder eventuell noch ein bisschen Geschmack drin. Mhm. Und was da reinkommt, sind so Bubbles. Und die Bubbles, das sind... Unterschiedlich, gibt es unterschiedliche. Es gibt welche, die aus Zucker sind. Es gibt welche, die sind aus so asiatischen Pflanzen, so Kugeln zusammengepresst.
Die Tapioca-Perlen.
Genau, die haben so eine matschige Konsistenz.
Das ist eine Wurzel von wie heißt die Frucht, wie heißt dieses Dings? Ich habe den Namen wieder vergessen. Also Wurzel, einfach genommen und dann eingezogen mit irgendwie und dadurch wird das so bildet sich die Stärke halt irgendwie, bindet sich raus und dadurch wird das so Gelee-artig. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hergestellt wird. Ich habe es mal nachgelesen.
Ja, und dann gibt es noch die anderen Dinger. hast du es jetzt schon erzählt? Ich habe jetzt im Chat gelesen.
Ich habe die Tapioca-Sachen beschrieben.
Ja, genau, da gibt es noch die anderen, die Boba diese heißen die. Diese
Gelee-Dinger da.
Da ist irgendwas, da ist eine Flüssigkeit drin und das sind auch so Perlen und wenn man drauf beißt, platzen die und da ist dann so Geschmack drin, also irgendwie.
Das wird auch Litchi irgendwie gemacht an sich, dass die Flüssigkeit, glaube ich, dann nur ist und du, wenn du das dann was anderes richtig reinpackst, dann klumpt das in so einer Kugelform und hat dann innen drin die Flüssigkeit selbst noch eingeschlossen. Ja, so ein bisschen fast wie molekulare Küche in die Richtung geht das. Oh, molekulare Küche. Hat irgendjemand mal sinnvoll, jemand weiß, der das sinnvoll kann, ich würde das so gerne mal essen.
Ich habe gehört, dass die Chemiker an der Uni sowas ab und zu machen, wenn keiner hinguckt.
Ja, wenn keiner hinguckt, das ist das Problem. Ich will ja hinschauen.
Wir müssen uns da vielleicht mal ein bisschen...
Ja, es gibt Freude ja auf machen. Dem Weg zur Mensa, auf Niveau 1 ist es, dieses Stickstoffding da.
Was hast du vor?
Hast du jetzt vor, das da jetzt was abzuzapfen? Das wär schrecklich.
Aber so ein Snickers
oder
so
könnte man da
das drin versenken.
Tiefgefrorener Snickers, oh, voll geil. Gefrorene Schokolade, voll gut. Also nicht hochprozentige Schokolade, die gibt's nicht gefroren, aber so kinderregelmäßiges Zeugs, voll gut. Ja.
Ist nicht gefroren? Also gefroren heißt ja, dass es in einem festen Zustand ist, oder?
Ich meine auf minus 15 Grad.
Okay, verstehe.
Gefroren heißt unter Gefrierpunkt von Wasser, ja. Ja, egal.
Diese Best Common Practices, die ich erwähnt habe, die der Nico sammelt, da stehen so Sachen drin wie zum Beispiel E-Mail-Betreffs, was da das Sinnvollste ist.
Was ist denn das Sinnvollste?
Ja, ich handle das immer so, dass ich eckige Klammern mache und dann irgendwie grob um was es geht. Zum Beispiel Vorlesungstitel, eckige Klammer zu und dann den Betreff, sodass wenn jemand ganz, ganz viele Mails bekommt, dass der zumindest schnell einordnen kann, wozu das gehört.
Wie ist es bei verschlüsselten Mails? Also wenn die E-Mail verschlüsselt ist, ist der Betreff ja nicht verschlüsselt. Ja. Was machst du da?
Ja, ich handle es wahrscheinlich ziemlich naiv. Ich schreibe halt einen ganz normalen Betreff rein. Aber ich schreibe da natürlich nicht sowas rein wie Bombe oder sowas, sondern...
Ja, so was wir öfter gerne verwenden eindeutiges, sind, was wir gerne verwenden sind, irgendwie Codenamen oder so in dem Fall.
Ja, also genau. So ein bisschen wie die amerikanischen oder waren amerikanischen Kreuzworträtsel, wo dann irgendwie sowas dran steht und wenn man halt weiß, was gemeint, also wenn man grob in der Clique drin ist oder so, dann weiß man, was gemeint ist. Dann das sagt, redet man halt über irgendwelche Briefe oder Briefzukleber und man meint halt dann den Key oder sowas in der Art, was auch immer.
Apropos Kreuzworträtsel, ganz kurz bevor ich das vergesse, gestern auf der internen CCC-Liste kam da, dass in irgendeiner Zeitung ein Kreuzworträtsel dran kam. Moment, ich habe das hier gefunden. Humorisches Gelächter beim Chaos Computer Club gab es bei dieser Staatsattacke. 13 Buchstaben.
Ja, ich habe irgendwie...
Habt ihr die Lösung dafür?
Ich habe irgendwie mich immer verzählt, glaube ich, oder ich weiß es nicht, was es genau sein soll.
Ich bin auch nicht drauf gekommen. Naja, was gibt's denn sonst für Best Practices?
Ja, also ich habe nur schön durchgeschaut und vielleicht sollten wir da mal eine Sendung mit ihm drüber machen, aber ich habe zumindest auch ein paar Sachen eingetragen, die mir dazu eingefallen sind. Die URI ist umcc.de/nico/groß-bcp Best Common Practices. Aber vielleicht könnten wir da mal eine separate Sendung drüber machen oder ich glaube, seine Idee war tatsächlich mal ein Chaos-Seminar draus zu machen und da dann halt einfach mal konstant zu sammeln. Und mit Essen könnten wir es vielleicht so ähnlich machen, so eine Seite anlegen, wo verschiedene Freveleien beim Kochen gesammelt werden.
Ich glaube, das Best Common Practices ist sogar mal irgendwie gedacht, irgendwie als Seminar das mal
zu machen. Genau. Ja, genau. Also anfangs war das der Gedanke.
Wobei es gibt ja viele Chaos-Seminare, wo es Themen gibt, die jetzt schon seit Jahren darauf warten, vorgestellt zu werden.
Ja.
Vielleicht können wir noch mal kurz sagen, was das Chaos-Seminar ist. Das Chaos-Seminar ist unsere monatliche Vortragsreihe des Chaos Computer Club Ulm. Da findet jeden zweiten Montag im Monat ein Seminar statt. An der Uni ist es, aber bloß weil es an der Uni ist, heißt es nicht, dass nur Leute von der Uni kommen dürfen. Es dürfen alle Leute da kommen. Die Uni ist ganz normal, öffentlich und so. Darf jeder hinkommen. Und da gibt's tolle Themen immer. Das nächste wird gehalten unter anderem von mir und Michi, die jetzt hier beide im Studio sitzen. Und zwar zum Thema Chaos macht Schule. Das letzte wurde auch von Michi gehalten. Michi, du hast dann viele Chaos-Seminare.
Ja. Zurzeit, ja. Wird es da ein Vortrag über einen Vortrag? Meta-Vorträge!
Ja, es wird tatsächlich ein Vortrag über einen Vortrag, ja.
Ja. aber auch noch so ein paar allgemeinere Sachen, so was ist überhaupt die Motivation, so ein Programm zu starten, was ist die Problematik und ich weiß nicht, wir sind uns noch nicht ganz einig, was wir erzählen werden, aber eventuell auch so ein paar Sachen, Tools, Vorführungen, die man machen kann, um Sachen zu verdeutlichen, Beispielrechnungen, um es klar zu machen, sowas. Genau, zum Beispiel, ja, wir machen immer so ein paar Beispiele, ja, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen.
Ja,
nee,
brauchen wir ja nicht. Genau, nochmal etwas, das wir als Hobbys haben.
Ja?
Wir haben als Hobbys Informationen von anderen, also jetzt gerade insbesondere wir halt jetzt als auch im CCC und irgendwie auch Lehren von anderen, also irgendwie so TPK und sowas.
Das mit der Information, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Da sollen wir vielleicht irgendwie, also waren wir jetzt gerade fertig mit dem Thema?
Ja, Essen, da kann man stundenlang drüber reden.
Weil sonst können wir jetzt nochmal ein bisschen Musik hören, so ein bisschen was Gechillteres von Triad. Und dann nochmal so über unseren Umgang mit Bildung und Informationen sprechen. Was haltet ihr von?
Ja, hört sich gut an.
Alles klar, Triad, bisschen gechillt und bis gleich.
I'll tell you who you are.
Sehr schöner Song von Triad, freie Musik hier auf Radio Free FM. Wir sind Def Radio.
Ja. Was hätten wir jetzt? Du hattest gerade vorher irgendwas angesprochen, das habe ich jetzt wieder vergessen.
Ja, ich hatte angesprochen, wie wir so mit Bildung, mit Informationen umgehen. Und ja, wir sind Leute, die Zeug irgendwie nicht unbedingt für sich behalten, sondern wir teilen eben gerne, also nicht nur Musik und andere und Software und so, sondern eben auch Informationen, weil Informationen einfach wichtig sind, um neue Dinge zu machen. Und da gibt es einige Sachen, zum Beispiel das Chaos-Seminar, über das wir vorhin schon ein bisschen gesprochen haben, also eben jeden zweiten Montag im Monat gibt es Vorträge vom Chaos Computer Club Ulm an der Uni. Und wenn ihr ein tolles Thema habt und was halten wollt, dann kommt doch einfach mal vorbei und sagt, hey, ich habe in dem Monat Zeit, kann ich dann einen Vortrag halten? Kein Problem. Und wir freuen uns drüber, weil wir lernen gerne über Sachen, vor allem über Sachen, von denen wir noch nichts wissen oder nicht so viel wissen.
Ganz besonders interessant sind die Dinge, die man sich schon seit Jahren vorgenommen hat, sich mal einzuarbeiten.
Ja.
Wenn es da einen Vortrag gibt, das ist immer bestens angesehen.
Ja. Zum Beispiel der Bitcoin-Vortrag, der hat mir so viel gebracht, weil ich mir das System im Vorfeld so angeschaut hatte und dann einfach recht viele Fragen hatte. Mhm. Und dann kam der Vortrag genau zur richtigen Zeit, dass du jemand hast, den du einfach löchern kannst.
Ja, ja.
Und allgemein geht es mir so, dass ich mit Videoaufzeichnungen von, insbesondere wenn es krass technische Sachen sind, zum Beispiel Vorlesungen, mir bringt das wirklich sehr viel. Weil es mir häufig so geht, wenn ich im Vortrag sitze oder eine Vorlesung, dann gibt es so einen Punkt, wo wie so eine eine mathematische Kurve stattfindet, aber ich einfach so weiterfliege, wie so eine Tangente. Also ich denke dann halt weiter ab einem bestimmten Punkt und irgendwie verliere mich in Gedanken und denke drüber nach, wie war denn das da jetzt nochmal und komme dann erst wieder zurück zur Vorlesung. Und bei Videoaufzeichnungen spule ich deswegen immer wieder zurück. Mhm. Und also mir hilft das sehr viel.
Mhm. Ja, und da gibt es nicht nur das Chaos-Seminar, es gibt sehr, sehr viel. Also wir schauen einfach viel. Ich zum Beispiel habe jetzt letzte Woche immer zum Frühstück mir einen Vortrag angeschaut. Ein Video aus dem Internet runtergeladen, irgendwas, je nachdem, YouTube-Kongress, TED-Talk, Chaos-Seminar, was auch immer, einen Vortrag runtergeladen und mir angeschaut, angehört. Ja, zum Frühstück. Ist einfach cool. Ja, und da gibt es eben verschiedene Veranstaltungen, die Quellen für solche Informationen sind. Zum Beispiel den Chaos Communication Kongress. Schon oft angesprochen, findet jedes Jahr statt zwischen Weihnachten und Silvester, meistens in Berlin, und ist ein Kongress des Chaos Computer Clubs mit sehr, sehr vielen, sehr guten Vorträgen. Okay. Also da kommen wirklich neue Sachen, da kommen wirklich interessante Sachen und zum Teil auch sehr bahnbrechende Sachen. Also da gab es schon öfter irgendwie neue Enthüllungen, oft ist es zu Security-Themen, also irgendwie deckt unsicher, Chip and Pin unsicher, PDF gehackt, wie auch immer. Mhm. Ja, da gibt es immer die Vorträge dazu. Aber es gibt auch andere. Das Chaos Communication Camp, da gibt es auch immer sehr viele Vorträge. Und über die Sachen haben wir schon öfter gesprochen. Was wir noch nicht so oft besprochen haben, waren die TED Talks. Also wir haben die jetzt schon öfter erwähnt in letzter Zeit. Aber TED Talks sind auch ziemlich cool.
Mhm, auf jeden Fall.
Das sind immer so Konferenzen von sehr ausgewählten Sprechern und auch sehr ausgewähltem Publikum. Also kommt man nicht einfach so hin. Aber es gibt alle Talks im Internet kostenlos zum Runterladen und die sind sogar unter Creative Commons Lizenz. Entsprechend kann man die sich nachher dann anschauen und das sind, also kann man sich fast sicher sein, dass es ein sehr guter Talk ist. Also ich habe jetzt erst einen gesehen, der mir nicht so gefallen
hat. Ja, ich habe auch mal einen gesehen, der war okay. Alle anderen waren halt genial. Also
genau.
Während man halt so normalerweise irgendwie so Vorträge hat, die halt meistens okay sind, sind dann halt meistens alle genial.
TED.com.
Welche haben euch da am besten gefallen?
Also ich habe verschiedene schon gesehen. Was haben wir? Also einen sehr guten war über Sopa und Pipa. Den haben wir auch vor 2 Wochen gespielt. Hier. Ja, den fand ich zum Beispiel super. Aber es sind alle einfach so herausragend. Ja. Ja, was mich auch sehr fasziniert hat, war ein General aus irgendeinem nordischen Land, ich weiß nicht mehr genau, das war Norwegen vielleicht, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er eben erzählt, warum er eben diese Laufbahn beim Militär gewählt hat, um die Welt zu verbessern. Also nicht, weil er irgendwie geil ist aufs Schießen, sondern weil er eben der Meinung ist, ja, jeder möchte auf seine Art zur Welt beitragen und er hat eben die Waffe gewählt, um darauf hinzuarbeiten, dass Armeen irgendwann nicht mehr notwendig sind.
Ja, aber ist das nicht so?
Schau dir den Talk an,
bitte. Ich muss immer wieder an diese Infografik denken mit, die töten sich dort gegenseitig, deswegen marschieren wir rein und töten sie.
Ja, das ist immer, das
schau dir
wenn man es einfach an. So plakativ sagt, ja. Dann klingt es auf jeden Fall immer erstmal paradox. Und dann ist halt die Frage, wie es dann genau formuliert ist und alles und so.
Michi, ja. Du hast den Talk noch nicht gesehen, oder? Nee. Schau ihn dir bitte an. Ich bin leider, habe ich oft Schwierigkeiten, solche Ideen auf den Punkt zu bringen und zu sagen, was hat der gesagt, und das rüberzubringen, die Idee, aber schau ihn dir an, das war genial.
Also der TED-Talk, der mir richtig gut gefallen hat, war von Benoit Mandelbrot zu seiner Idee, die er da ziemlich gut dargestellt hat und darüber geredet hat, was diese Mandelbrotmengen, Fraktale für Auswirkungen hatten in der realen Welt, wo die Anwendungsszenarien liegen. Der hat mir gut gefallen. Mhm. Ansonsten, was ich bei TED ein bisschen kritisch finde, ist, dass die Talks immer stark limitiert sind. Ich glaube, es sind immer 20 Minuten auf die.
Ja. Das ist halt auch gerade eben die Idee dahinter. Es gibt euch 7 Minuten und es gibt die 18 Minuten Talks oder irgendwie sowas.
Ja, also mir ist die Idee schon klar, dass du natürlich ein Thema innerhalb dieser Zeit behandeln sollst. Bloß bei ein paar Themen, die halt technisch sehr komplex sind, funktioniert das natürlich nicht, deswegen.
Ja.
Ja. Was ich gern mache, ist, wenn ich mich zu irgendeinem Thema informieren möchte, dann suche ich halt irgendwelche Talks von Konferenzen, zum Beispiel über das Tor Project habe ich mich neulich informiert und da gibt es echt ein paar schöne Talks, die verlinkt sind, die dann halt 1,5 Stunden gehen, aber halt auch echt ausführlich sind.
Ja. Das ist halt nicht der Anspruch von den TED Talks, sondern ist einfach nur mal so die Idee zu geben und dann kannst du dich danach noch informieren.
Ja.
Das ist halt ein bisschen was anderes. Ja, das sind halt eben Dinge, die jetzt so irgendwie, die wir konsumieren, aber wir, bis auf die Chaos-Seminare vielleicht, aber wir machen ja auch viel jetzt im Kleineren vor allem auch und irgendwie Hacker an sich machen viel im direkt Mensch-zu-Mensch Lehre, auch gerade so Sachen in Hackspaces und sowas, das ist ja auch alles dazu da, um sich gegenseitig Dinge beizubringen oder wir jetzt im TPK, dem TPK-Programmierkurs. Das ist halt einfach, man bringt sich halt gegenseitig Dinge bei, der eine hat das sich selbst angeschaut, dann bringt er das dem anderen bei, der andere hat was anderes angeschaut, der hat mal das dort irgendwo auf einem Workshop gelernt und so. Das ist halt irgendwie Wissensaustausch auch viel.
Jo, man spricht viel miteinander und zeigt sich
gegenseitig. Also wir sind nicht die ganze Zeit im Keller hocken, das machen wir vielleicht manchmal, wenn wir gerade unsere Ruhe haben wollen, unser Projekt fertig machen wollen.
Aber oft sitzen wir gemeinsam im Keller mit vielen anderen Leuten. Da ist nämlich nicht so hell, sodass die Sonne unsere Bildschirme stören würde.
Genau, wir sind nicht sonnenscheu, sondern unsere Bildschirme sind sonnenscheu. Wenn die Bildschirme besser wären, würden wir auch draußen auf der Wiese hocken.
Richtig, oder wenn wir irgendwie keine Bildschirme bräuchten,
ja,
irgendwelche Interfaces hätten.
Für manche Sachen braucht man auch keine Bildschirme, dann trifft man sich draußen.
Ja, mit zum Stift Beispiel Quadrocopter steuern.
Oder mit Stift und Papier Projekte.
Das überlegen. Chaos Communication Camp ist ja auch draußen.
Ja, ja, funktioniert auch.
Allerdings haben wir da die großen Hangars gehabt,
ja,
die man komplett zumachen konnte.
Also.
Naja, wir nähern uns dem Ende.
Und der Welt?
Dem Ende der heutigen Radiosendung. Nicht dem Ende aller, okay, Radiosendungen, nur dem Ende der heutigen Radiosendung.
Gut.
Wie immer wird es in 14 Tagen eine weitere Radiosendung geben, zu dem wir auch immer noch kein Thema haben.
Ja, wird sich noch zeigen.
Aber es wird definitiv eine Radiosendung von uns geben. Es wird natürlich nicht nur unsere geben, es gibt auch noch andere Sendungen auf Radio Free FM. Andere coole Sendungen. Zum Beispiel die Plattform. Immer, ich glaube, Montag bis Donnerstag, 16 bis 17 Uhr, werden interessante Leute oder Vereine oder wie auch immer vorgestellt. Und ja, schaut euch einfach mal an, was FreeFM sonst so im Programm hat. Ja, jetzt nach uns kommt Alternative Crash, auch immer eine ziemlich coole Sendung mit toller Musik. Es gibt auch Sendungen über andere Musikrichtungen, Jazz, Country, wie auch immer. Und jetzt spielen die zwei Jungs hier mit ihren Mobiltelefonen, was hier vollkommen meine Kopfhörer durcheinander bringt.
Kann nicht sein. Meins bootet nämlich nicht.
Naja, gut, dann ist es meins oder Michis.
Man sollte seine Handys nicht umflashen und dann sich wundern, wieso es nicht bootet.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Schluss hier, oder?
Ja.
Ich glaube...
Sollen wir mal zusammenfassen? Nein.
Nee, ich glaube, wir können heute nicht so wirklich zusammenfassen.
Wir waren ein bisschen durcheinander.
Ja, ich fand das aber eine schöne Sendung heute.
Ja,
hat mich gefreut, dass ihr hier wart. Hat mich gefreut, dass ich Zeit hatte.
Ja, hat uns auch gefreut, dass du da warst.
Ja, wer war
und
denn
dass
da?
Wir da waren.
Ja, wer war denn da? Hannes, du warst da.
Ja, ich war
tschüss
da.
Hannes, bis zum nächsten Mal.
Tschüss Matu.
Tschüss Michi, tschüss Michi, bis zum nächsten Mal.
Tschüss Matu, tschüss Hannes.
Und bis in zwei Wochen. Ciao.